Gut, so herzlich willkommen heute Nachmittag zum dritten Teil von dem Seminarwochenende Predige das Wort. Und ich denke, wir sind alle dankbar, dass wir hier sein können. Ich begrüße natürlich auch die, die vielleicht im Nachhinein sich das Video, den Clip noch angucken. Und möchte mich ganz persönlich vielleicht noch kurz vorstellen, weil ich nicht weiß, ob alle mich kennen. Also mein Name ist Helmut Kühn und bin verheiratet seit über 33 Jahren mit Marion. Meine Frau Marion, glücklich verheiratet, dem Herrn sei Dank. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Der Älteste verheiratet, hat uns schon 3 Enkelkinder geschenkt. Das heißt, wir sind schon dreifach Oma und Opa. Und genau, unsere nächste Melody, unsere Tochter, verlobt. Die Tabea und dann auch unser Devin, auch verlobt. Und wir sind wirklich dankbar, unsere Kinder zu haben und Familie mit ihnen wirklich leben zu dürfen. Und wir haben einiges an Geschichte hinter uns als Familie. Wir sind 21 Jahre lang auf dem Missionsfeld gewesen. 3 unserer Kinder sind dort auch geboren, in Chile, in Lateinamerika. Und die Zeit hat uns auch sehr, sehr geprägt. Wir haben dort einiges erlebt. Wir haben dort richtig einfach Missionsarbeit gemacht, wie man sich so Missionsarbeit vorstellt, eigentlich so ziemlich alles, was dazugehört. Und nachdem der Gott gesprochen hat und gesagt hat, es geht wieder nach Deutschland, haben wir dann wieder unsere Koffer gepackt. Und dann ist es 2016 nach Deutschland gegangen. Ich habe dort in der Gemeinde, wo wir früher gewesen sind, angefangen mitzuarbeiten. Und dann kam auch gleich der Ruf schon ins Glaubenszentrum nach Bad Gandersheim, wo ich dann angefangen habe, erstmal zu arbeiten im Buchladen und dann 5 Jahre lang die Bibelschule leiten durfte, was eine wirkliche gesegnete Zeit gewesen ist. Und ich gemerkt habe, da durfte ich auch noch geistlich auch wachsen, in vieler Hinsicht noch dazulernen. Und dann kam irgendwann auch ein Ruf in eine ganz spezielle Richtung in mein Leben rein. Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Im Jahr 2000 habe ich von Gott eine klare Berufung bekommen fürs Gebet. Da erzähle ich vielleicht nachher noch was drüber. Und dann plötzlich sprach Gott mal wieder deutlich und hat gesagt, Helmut, es geht aus dem Glaubenszentrum raus. Es geht in Richtung Gebet. Und zwar das Kämmerleingebet, also gar nicht das groß Vernetzen, sondern das Kämmerleingebet. Meine Frau hat den Tag später mich angesprochen und hat gesagt, Schatz, ich habe da so einen Eindruck, ich glaube, es geht aus dem Glaubenszentrum dann irgendwann mal raus und ich möchte dich einfach unterstützen in der Berufung, die du eigentlich für dein Leben hast, das Gebet. Und da merkten wir beide, wow, Gott ist drinne, und dann habe ich das dann mit Klarheit auch durchgezogen, mit Unterstützung auch dann vom Glaubenszentrum. Und dann haben wir einen tollen Nachfolger finden dürfen, der Jan Achterberg, der die Arbeit weitermacht, die Bibelschulleitung. Und dann bin ich seit dem 1.1. in einem vollzeitigen Gebetsdienst. Das kann sich vielleicht der eine oder andere gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet. Jemand fragte mich mal, ein Gemeindeältester sagt da, 15 Minuten beten, okay, eine halbe Stunde kriege ich vielleicht auch noch gefüllt. Aber ein Vollzeitbeter sein, das stelle ich mir spannend vor. Ich sage da nachher noch was zu. Und ich darf das seit dem 1.1. leben, mache das mit Glaub Mission, einem Missionsverein, vielleicht kennt ihn jemand von euch, den ich wirklich empfehlen kann. Und der Andreas Peske hat unterrichtet, auch im Glaubenszentrum, und hat mich da mal beiseite genommen und hat gesagt, Helmut, was deine Zukunft angeht, wenn du da irgendwie Unterstützung oder sowas brauchst, melde dich. Und von daher bin ich bei Glaub Mission unter Vertrag, arbeite aber auf Spendenbasis. Und darf mich seit dem 1.1. vollzeitig dem Gebetsdienst widmen und auch dem Studium des Wortes Gottes. Und betrachte das als eines der größten Vorrechte, die man auf dieser Erde überhaupt haben kann. Und werde vielleicht später nachher noch einiges auch darüber erzählen. So, das vielleicht einfach mal ganz kurz so ein bisschen zum Werdegang. Und für mich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, meine Frau und ich und auch 2 unserer Kinder, wir sind glückliche Mitglieder dieser Christusgemeinde Salzgitter-Bad. Von daher, wer jetzt hier spricht, hat, wie sagt man, Heimvorteil, hat Heimspiel. Also ich bin jetzt hier vom Heimseite, der jetzt hier spielt. Genau. Ich bitte euch, dass wenn ich gleich in das Thema dann reingehe, der Prediger und das Gebet, der Prediger und Gebet, wenn ich in das Thema reingehe, möchte ich euch im Vorfeld gleich sagen, ihr Lieben, alle, die ihr zuhört, prüft bitte alles, was ich sage. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Das ist jetzt eure Verantwortung. Meine Verantwortung ist es, vor Gott, soweit es mir möglich ist, seinem Wort entsprechend, seinem Wesen entsprechend, seinem Willen entsprechend, euch mitzuteilen, euch weiterzugeben. Das ist eure Verantwortung, alles zu prüfen. Sollte euch irgendwas auffallen, was nicht richtig ist, dann bitte ich euch, das nicht mitten reinzurufen, sondern danach auf mich zuzukommen. Das wäre echt hilfreich. Und zum anderen bitte ich euch auch, das, was wir können, wir Wiedergeborenen, wir, die wir den Geist Gottes haben, wir können hören und gleichzeitig beten. Und so bitte ich euch, dass während ihr zuhört, ihr auch für mich betet. Geht das? Amen. Vielen Dank. So, und dann vielleicht noch ein ganz wichtiger Fakt, der manchmal auch unterlassen wird. Vor euch steht kein perfekter Fachmann. Also wenn ihr jetzt denkt, Hartwig hat hier jemanden ausgesucht, der perfekte Beter wäre oder der so richtig der vollbetende Prediger wäre, nein, das ist nicht so. Das heißt, ich selbst bin unperfekt, ich selbst bin auch noch am Lernen, mache viele Fehler. Und das bitte ich auch anzuerkennen oder beziehungsweise das auch wahrzunehmen. Wir alle sind einfach noch Lernende. Ist es so? Amen, es ist so. Und die Zitate, die ich erwähne, sind alle aus der revidierten Elberfelder 1985. Manche fragen dann, ja, welche Übersetzung hast du denn? Die. Die ist es. Es sei denn, ich sage was anderes. So, wenn es um diesen Titel geht, der Prediger und Gebet, dann verleitet das ja eigentlich dazu, irgendwie zu denken, es geht ja eigentlich um den Prediger. Und nebenbei auch um das Thema Gebet. So, als wenn es so wäre. Aber das ist damit überhaupt nicht gemeint. Man könnte es auch umschreiben und sagen, das Gebet und der Prediger oder der predigende Beter. Nur einfach, dass wir so verstehen, worum es bei diesem Thema eigentlich geht. Und es geht eigentlich um diese allzu wichtigen Aspekte des Gebets im Leben des Predigers, in seiner Predigtvorbereitung, während seiner Predigt, nach seiner Predigt, sein Gebet für die Zuhörer. Es geht um das Gebet für den Prediger. So die Themen, die werden wir dann in diesem Seminarblock mal abdecken. Und möchte vielleicht gleich auch im Voraus sagen, wenn wir vom Prediger sprechen, und ich weiß, hier sind die einen oder anderen, die sind jetzt gar nicht richtig, ich sag mal so, diese Prediger, die nun in der Gemeinde stehen oder rumreisen oder sowas, sondern eher, du leitest eine Teenie-Gruppe, du hast vielleicht Kinderstunden, wo du am Sonntag den Kindern dann einfach das Wort Gottes nahe bringst, du leitest vielleicht eine Hauszelle, oder ich weiß nicht, was du vielleicht tust. Oder bist einfach hier, weil du sagst, boah, ich habe immer irgendwie mit dem Wort Gottes zu tun und gebe es hier und da weiter. Ich möchte einfach ein bisschen dazulernen, wie man das macht und worauf man dabei achten muss. Du bist hier genau richtig und um dich geht es. Amen? So, von daher sind wir, denke ich, alle hier integriert. Und manchmal werde ich einfach das Wort vielleicht benutzen, Wort Gottesvermittler. Ja, um nicht nur einfach immer Prediger zu sagen. Aber ihr seid, wie gesagt, im Grunde sind wir alle gemeint, weil wir alle die Verantwortung haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Amen, das haben wir. Ich möchte einen zentralen Vers über diesen Nachmittag stellen, über dieses Thema, und zwar den aus Apostelgeschichte 6, Vers 4. Apostelgeschichte 6, Vers 4, das ist der zentrale Vers. Und wenn du ihn noch nicht auswendig kannst, dann hoffe ich, dass du ihn am Ende dieser Seminareinheit dann wirklich auswendig kannst. Und da heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 4, da heißt es, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes fahren. Vielleicht können wir es zusammen mal sagen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes fahren. Und wir merken schon, da steht zuerst das Gebet. So. Mein erster Punkt ist, wir als Prediger, die wir das Wort Gottes mitteilen, wir sind Priester vor Gott und wir sind auch Priester für Gott. Priester vor Gott und auch Priester für Gott. Wir Gläubigen, wir sind Könige und Priester des lebendigen Gottes. Und das lesen wir in Offenbarung im Kapitel 5, die Verse 9 bis 10. Offenbarung, Kapitel 5. Die Verse 9 bis 10. Und da heißt es, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen, in Klammern, für Gott erkauft. Und aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das heißt, ihr Lieben, wir Prediger, wir, die wir das Wort Gottes auf die eine oder andere Art und Weise mitteilen, wir sind Könige und wir sind Priester des lebendigen Gottes und nichts weniger als das. Und hier kommt es auch nicht darauf an, auf Mann oder Frau, auf Jung oder auf Alt. Wir sind alle Könige und wir sind Priester des lebendigen Gottes. Und es gibt eine prinzipielle Aufgabe für diese Könige, für diese Priester. Und das ist nicht, dass sie Menschen dienen, sondern dass sie Gott dienen. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, der Prediger und Gebet. Wir Priester, unsere Hauptverantwortung ist nicht, Menschen zu dienen, sondern ist Gott zu dienen. Und wie oft verwandelt sich der Predigerdienst in einen Dienst, wo wir fokussiert sind auf Menschen, wo wir fokussiert sind auf das, was die Menschen hören wollen. Diese Begriffe besucherfreundlich und sowas alles, das kann dann ganz schnell entstehen, weil unser Fokus auf einmal der Mensch geworden ist. Für den Priester ist der Fokus Gott, nicht der Mensch. Der Mensch rückt absolut an zweite Stelle. Es heißt in 2. Mose 29, Vers 30, und ich lese einfach mal so ein paar Verse vor, die das biblisch auch nochmal erklären. Da geht es um die Kleidung, die dann die Söhne Aarons angezogen bekommen sollen. Und da heißt es, 7 Tage soll sie anziehen, also diese heiligen Kleider, wer von seinen Söhnen an seiner Stadt Priester wird, wer in das Zelt der Begegnung hineingeht, um im Heiligtum zu dienen. In 4. Mose 16, Vers 9, 4. Mose 16, Vers 9, da heißt es, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst, und hier heißt es auch, jetzt hört gut zu, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt. Wo? An der Wohnung des Herrn. Und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen. An zweiter Stelle. Ich gebe eine weitere Bibelstelle, 5. Mose 10, Vers 12. Gott wendet sich an sein ganzes Volk und sagt Folgendes. 5. Mose 10, Vers 12. Er sagt, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen, und jetzt kommt es, und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Wir merken, wenn wir jetzt daran denken, der Prediger und das Gebet, wir sind fokussiert auf Menschen, wir merken, unser Fokus muss auf Gott gehen. Wir sind von Gott berufen, wir haben das Wort von Gott empfangen und unser Dienst ist in erster Stelle vor Gott. Und selbst Mose, wenn wir es vielleicht jetzt nicht angeworfen bekommen, aber selbst Mose musste diesen priesterlichen Gebetsdienst noch lernen. Klingt vielleicht herausfordernd, aber ich denke, es war wirklich so gewesen. Sein Leitungsstil hat sich gefährlich, anfänglich, nämlich in eine, und das Bild über die gleich anwerfen, in eine sogenannte hochflugerfahrene, tieftauchgeeignete, eierlegende Wollmilchsau entwickelt. Kennt ihr den Begriff, die eierlegende Wollmilchsau? Das heißt, Mose war so voll drinne, da gab es so viel zu tun, alle mussten unterrichtet werden, alle sind zu ihm gekommen und er war dieser Allround-Leiter gewesen, der im Grunde für alle da war und auf alle Fragen eine Antwort geben sollte. Und er sich versah, hat er sich verwickelt in etwas, was nicht von Gott gewesen ist. Und das ist die Gefahr für uns als Leiter, ist auch eine Gefahr für Prediger. Du verwickelst dich in das, was Menschen wollen, was Menschen von dir wollen und nicht das, was Gott will. Und dann musste Gott seinen Schwiegervater, der Herr segne alle Schwiegerväter, musste Gott seinen Schwiegervater zu ihm schicken. Und dann war es der Schwiegervater, der zu ihm gekommen ist und dann dem Mose gesagt hat, der hat es beobachtet. Ja, so ein toller Schwiegervater. Er kommt erstmal zu beobachten. Erstmal, er guckt erstmal, was ist hier los? Und er sieht das alles. Und was für ein Schwiegervater, der so von Gott einfach so einen Impuls dann bekommt. Und er sagt, Mose, ich muss mal mit dir reden. Und dann hat Mose auf seinen Terminkalender geguckt. Und er hat gesagt, warte mal, Jethro, ich muss erstmal gucken, wann ich Zeit für dich habe. So, und dann saßen die beiden zusammen. Und er sagt Jethro zu ihm, sagt er, Mose, das ist nicht gut, was du machst. Das ist nicht gut. Die Aufgabe ist zu schwer für dich, die kannst du so gar nicht bewältigen, sagt Jethro zu ihm. Und nicht nur das, sondern du reibst dich in dem Ganzen auf und auch das Volk. Ihr reibt euch auf. Und dann sagt Jethro zu Mose in 2. Mose 18, Vers 19, 2. Mose 18, Vers 19. Da sagt er, höre nun auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Und jetzt kommt folgender Tipp, oder nicht nur Tipp, sondern einfach wie eine Anordnung, die Gott hier dem Mose gibt. Und da heißt es folgend: Vertritt du das Volk vor Gott. Vertritt du das Volk vor Gott. Und bringe du die Sachen vor Gott. Und dann erst sagt er, wende dich an das Volk und belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen sollen und das Werk, das sie tun sollen. Aber das war an zweiter Stelle. Erst ging es um Gott. Steh vor Gott, bring alles zu Gott, bring alles, rede alles mit Gott durch. Und da heraus dann wendest du dich an die Menschen. Das heißt, der Priester oder in unserem Fall der Prediger, dieser Wortgottesvermittler, du in deiner Teenie-Stunde, Kinderstunde, wo immer du es machst, es geht darum, dass du dich vor allem erstmal mit Gott selbst beschäftigst. Du dienst Gott, er hat dich berufen. Er hat dir nicht in erster Linie ein Wort gegeben, er hat dich in erster Linie eine Beziehung hineingerufen. Und das heißt auch in Markus 3, das heißt, als Jesus die Jünger zu sich rief, rief er sie erstmal zu sich. Er hat ihnen nicht gleich eine Aufgabe gegeben, er hat sie zu sich erstmal gerufen. Hey, guckt mir erstmal in die Augen, bevor ihr loszieht und Dämonen austreibt. Das heißt, wenn ich über Gott reden will, das ist ja das Wort Gottes, wie wir jetzt schon gehört haben in den Seminareinheiten, wenn ich über das Wort Gottes reden will, wenn ich das Wort Gottes, also Jesus Christus, Gott selbst, wenn ich ihn weitergeben möchte, dann geht es darum, dass ich ihn selber auch erstmal kenne. Es geht bei der Wort Gottes Verkündigung nicht um meine Information. Es geht nicht einfach darum, irgendwie Informationen zu vermitteln. Da steckt auch nicht ein Gott dahinter. Das Wort ist Gott. Amen. Das Wort ist Gott. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes vermittle, ich vermittle im Grunde Gott selbst, sein ganzes Wesen, sein Sein. Das heißt, ich selber muss doch auch erstmal eine Beziehung zu diesem Gott leben. Welchen Gott predige ich denn da? Welche Beziehung lebe ich denn zu diesem Gott? Diese Botschaft, die ich jetzt gerade bringe, was hat die denn mit mir gemacht? Warum bringe ich die euch eigentlich? Weil ich die von Gott bekommen habe, diese Botschaft. Und nicht einfach, weil jemand gesagt hat, Helmut, mach mal eine Lehreinheit über der Prediger und das Gebet. Bei mir persönlich, wenn ich weiß nicht, jeder hat dieses Vorrecht, das ist mir schon klar. So, aber ich darf in meinen täglichen Gebetszeiten, ihr Lieben, über die letzten Monate, wenn ich dann einfach mit Gott zusammen bin, ich darf viel die Bibel lesen, ich durfte sie dieses Jahr zweimal durchlesen, ich bin gerade dabei, das dritte Mal durchzulesen und hätte ich mal die Zeit noch vielleicht, oder hätte ich mal vielleicht noch mehr gelesen, ich hätte sie vielleicht das vierte Mal schon, viermal in diesem Jahr durchlesen können. Es macht einfach Freude, du bekommst nicht genug, ich bekomme nicht genug vom Wort Gottes, ich lese es und jeden Morgen, wenn ich dann meine Kapitel da durchlese oder nachmittags, ist es jedes Mal, oh nein, die Zeit geht rum, du arbeitest gegen die Zeit, du willst ja auch noch beten. So, und dann gehst du ins Gebet nach dieser Zeit, die du einfach im Wort Gottes verbracht hast. Und ihr Lieben, es ist was ganz anderes, ins Gebet hineinzugehen, nachdem du die Bibel gelesen hast. Wenn du irgendwie so Gott in seinem Wesen angeschaut hast und dann anfängst zu beten, das ist was ganz anderes. Deswegen, manche Prediger sagen ja dann auch, hey, lass uns doch die Lobpreiszeit nach der Botschaft haben. Ja, weil dann hat man vielleicht noch mehr Grundlage, auch Gott anzubeten, weil man das Wort Gottes gehört hat. Und dann jetzt preist man Gott dafür oder antwortet Gott auf diese Botschaft und sagt, weil ich die Botschaft gehört habe, meine Reaktion ist Buße, meine Reaktion ist Lobpreis, meine Reaktion ist Anbetung. Und dann reagiere ich auf das Wort. Und so lese ich das Wort dann und dann gehe ich ins Gebet rein. Und ihr Lieben, manche denken, ja, Listen, was hast du denn da alles? Nichts habe ich. Ich habe wirklich den Heiligen Geist. Ich habe einfach den Heiligen Geist, habe ich. Und dann fange ich an zu beten. Und das Einzige, ihr Lieben, was ich die ganzen letzten Monate einfach nur kann, ich habe eine halbe, manchmal eine Dreiviertelstunde, manchmal eine Stunde, es ist nur Anbetung. Es ist einfach nur Anbetung. Es ist nur Anbetung. Ich bin dann da und betrachte Gott und bestaune ihn und die Schöpfung und alles und sehe nur Gott. Und ich sehe kein Problem dieser Welt. Ich sehe nicht diese Welt. Ich sehe nicht Dinge dieser Welt. Was interessiert mich in diesem Moment? Alles, was diese Welt ausmacht. Wen habe ich im Himmel? Und nichts auf der Erde begehre ich als nur dich allein. Und dann bin ich da mit Gott beschäftigt und denke überhaupt nicht an mich. Es geht nicht Gott, du für mich oder Gott, was bedeutest du mir oder was habe ich von dir oder sowas. Nein, ich bin aber nur verloren in der Gegenwart Gottes und bin nur dabei, einfach seine Wesenszüge zu betrachten und da gibt es ja genug von und wenn ich dann mal irgendwie nicht weiter weiß oder sowas, mir welche nicht einfallen, dann hole ich dann hier meine Liste, dann die habe ich dann immer liegen und dann gehe ich diese ganzen Listen hier an Namen, gehe ich alle durch, alle, wirklich einer nach dem anderen und irgendwo inspiriert der Geist Gottes und dann bleibe ich irgendwo in irgendeinem Namen einfach hängen und dann geht es wieder weiter und dann gehe ich diese ganze Liste der Namen Gottes einfach durch, die gar nicht vollständig ist, und gehe die einfach durch, ihr Lieben. Das macht was mit mir. Das macht was mit mir, ihr Lieben. Und dann bete ich ihn einfach nur an. Dann bete ich ihn an und habe völlig vergessen, wo ich bin und habe völlig vergessen, für wen man noch alles beten sollte und für was man beten könnte. Und dann muss ich so daran denken, wie Jesus auch sagt in Matthäus 6, Vers 33, wo er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles andere, das wird euch zufallen. Und da steht nicht, trachtet zuerst nach seinem Reich. Da steht Basilea, da steht Königreich. Das Reich, das hat mit einem König zu tun. Oder ohne König kein Reich. Es geht um den König des Reiches, ihr Lieben. Und dann bete ich ihn an und sage, du bist der König. Es geht um dein Königreich, geht es. Und ich merke, dass je mehr ich mich mit Gott selbst beschäftige, Gott kümmert sich um alles andere. Das ist echt der Hammer. Weißt du, manchmal ist es genau umgekehrt. Da beten wir für alle unsere Anliegen und was weiß ich nicht alles. Und die Predigt jetzt und die Predigt und die Predigt und die Predigt. Und am Ende sagen wir, Herr, gelobt und gepriesen sei dein Name. Und dann denken wir auch nochmal an ihn. Ich finde das echt der Hammer. Und deswegen, ihr Lieben, auch manchmal so in der Predigtvorbereitung, ich weiß nicht, kennen wir ja alle so, ne? Dann, wenn man jetzt weiß, so der Predigttermin rückt näher und dann die Gebetszeiten füllen sich nur noch mit der Predigt, mit dem, was man predigen muss und noch ein Wort, noch eine Inspiration und gibt es noch einen Bibelvers und man betet ja nur noch auf die Predigt hin eigentlich. Ja. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass immer dann so, über die ganzen letzten Jahre eigentlich schon, immer dann, wenn ich einfach nur Gott anbete und einfach mich mit ihm beschäftige, in dem Moment kommt die Inspiration für die Predigt. In dem Moment kommen die. Und dann bete ich Gott so an und bin so völlig in, weiß ich nicht, irgendwelchen Themen. Und dem kommt ein Gedanke und dann weiß ich ganz genau, der ist für die Predigt. Und da habe ich immer einen Zettel dann dabei, irgendwo liegen und dann schreibe ich den ganz kurz auf, den Gedanken, weglegen, weiter Gott anbeten. Und dann bete ich aber nicht und sage innerlich, der nächste Punkt. So, wann kommt der nächste Punkt her? Sondern nein, völlig fokussiert auf Gott einfach, völlig fokussiert auf Gott. Und dann plötzlich kommt der zweite Punkt oder sowas. Ja. Und dann merkst du, diese Punkte sind geboren aus Gebet. Sie sind geboren aus einem Reden Gottes, aus einer Inspiration des Geistes. Und nicht einfach, weil du in ein Buch nachguckst, was man ja auch machen kann. Aber versteht ihr den Unterschied? Und dann lebt das in dir. Das lebt dann in dir. Das ist dynamisch. Du merkst, das war der Geist als Leben drin. Edward Bounce, ein amerikanischer Geistlicher, schon lange beim Herrn, 1913 ist er zum Herrn gegangen. Das war ein Beter, Edward Bounce, das war ein Beter. Er schrieb 11 Bücher und davon 8 über das Gebet. Er sagte, in diesem Jahrhundert, und damit meinte er das 20. Jahrhundert, in diesem Jahrhundert beschäftigen sich weder Prediger noch Gemeindemitglieder viel mit Gott. Und ich habe so gedacht, prophetisches Wort. Unser Verlangen geht nicht in diese Richtung. Wir schließen uns in unser Studierzimmer ein. Wir werden Gelehrte mit H, Bücherwürmer, wir werden Bibelwürmer, wir werden Predigtmacher, wir werden bekannt durch Schriften, durch Gedanken und Predigten. Und in unserer digitalen Welt könnte man noch ein paar Sachen da hinzufügen. Aber die Menschen und Gott, die Menschen und Gott, wo sind sie? Aus dem Herzen, aus dem Sinn. Prediger, die große Denker und große Gelehrte sind, müssen auch große Beter sein. Sonst werden sie die größten Rückfälligen, werden herzlose, rationalistische Diener ihres Amtes. Boah, habe ich gesagt, das ist so treffend. Und wenn wir in die Schrift reingucken, ihr Lieben, unsere apostolischen Leiter, ja, die Apostel, was waren das für Menschen? Apostelgeschichte 6, Vers 4. Aber wir werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Amen. So, und ich merke hier, dass es bei den Aposteln aber auch nicht um die Quantität des Gebetes ging. Das ging nicht darum, dass die möglichst viel beten. Dass die, also ich sage mal, einfach nur Stunden füllen oder sowas. Du merkst bei ihnen Gebet. Das war irgendwie sowas wie, das war eine Zerbrochenheit. Das war eine Abhängigkeit. Das war ein Schreien zu Gott. Das war ein Flehen um Inspiration. Herr, dein Wort, inspiriere uns dieses Wort, dass wir es richtig verstehen, dass wir es richtig lehren. Füll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wenn wir predigen, dass wir es predigen in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ich glaube, ihr Lieben, wenn diese Apostel gebetet haben für ihr Predigtdienst, ihr Lieben, dann war da Feuer drin, dann war da Leidenschaft, da war da Hingabe drin gewesen. Da hat Gott sich schon vor der Botschaft in ihnen manifestiert. Die haben nicht gewartet, bis die Botschaft kommt. Und dann, wenn die Botschaft kommt, dann soll Gott wirken. Gott hat schon in dem Botschafter vorher schon gewirkt. Sie haben schon vorher dafür gesorgt, dass das Wort Gottes wirklich in ihnen drin ist und dann einfach vom Geist Gottes gebraucht werden kann, um ausgegossen zu werden. Und dann geht dann so ein Petrus zu Cornelius dahin. Wir kennen die Geschichte, wie er dahin geschickt wurde. Und Petrus wirklich voll Geistes da predigt. Und während er predigt, fällt der Heilige Geist und die werden geistgetauft. Boah! Aber das hat ja auch was mit Petrus, mit seiner Zerbrochenheit und Abhängigkeit zu tun gehabt. Der hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Da kommt dieses Tuch da runter und diese kriechenden Tiere und alles. Und Petrus so völlig verloren und so. Und dann wird das dreimal und dann wird es weggenommen. Und er, ja, aber was ist das denn? Esse ich doch nicht. Und so, was ich für rein erklärt habe, erkläre nicht für unrein. Und er, was ist hier los? Völlig aufgelöst und zerbrochen. Und Gott war drinne und er geht und Gott gebraucht ihn mächtig. Es heißt in der Bibel, es gab eine Stunde des Gebets. Die 9., 15 Uhr. Petrus und Johannes gingen zum Tempel zur Stunde des Gebets. Du merkst, das war eine betende Gemeinde. Die Apostel, Vorbilder, sie werden erwähnt als diejenigen, die zum Gebet gegangen sind. Petrus, heißt es, betete auch um die 6. Stunde zu Hause, in Apostelgeschichte 10, Vers 9. Von Jakobus sagt man, er habe Knie gehabt, so hart wie die von Kamelen. Der muss viel auf den Knien gebetet haben. Ich weiß nicht, wer von euch von einem Pastor Yonggi Cho gehört hat, aus Südkorea, Seoul. Meine Frau und ich, wir hatten vor Jahren das Vorrecht, dort zu sein. Und da durften auch mal in der Gemeinde drinne sein. Das war für mich wie so eine totale Horizonterweiterung. Pastor Yonggi Cho hatte damals die größte Gemeinde der Welt gehabt, 1 Million Mitglieder. Die haben da neben dem Gemeindegebäude, mega groß, einen Wohnblock da stehen, ich glaube mit 10 Stockwerken oder sowas. Und meine demütige Frage, wozu denn das Gebäude daneben? Ja, das ist für die Kinderstundenarbeit. Die haben jeden Sonntag 20.000 Kinder, die sie da betreuen in den 6 Gottesdiensten. Aber was war der Fall, ihr Lieben? Was dieser Yonggi Cho, ich habe mich mal viel mit ihm auch beschäftigt, und in dem, wo er diese große Gemeinde hatte, mittlerweile ist sie übergeben worden an andere Leiter, hat er grundsätzlich die Hälfte des Tages bis Mittag war er in Gemeinschaft mit Gott und hat keine Termine wahrgenommen. Ein Mann, der eine Millionengemeinde hat. 700 Pastoren, nur diese Gemeinde. Und der Hauptpastor hat die Zeit, jeden Vormittag in Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Und erst nach dem Mittag hat er Termine wahrgenommen. Und es ist völlig normal für südkoreanischen Christen, dass die eine Stunde am Tag irgendwo beten, Wochenenden im Gebet verbringen, ihr Lieben. Ich will das nur erwähnen und ich weiß, manche denken jetzt vielleicht, boah, Helmut, hallo. Aber wisst ihr, was mein Gebet ist, ihr Leben? Und ich meine das wirklich ernst. Mein Gebet ist, ihr Leben, hier in Deutschland muss was passieren. Und manchmal frage ich mich so, und das sage ich mit allem Respekt und Liebe, allen Predigten und Lehren und allem gegenüber, und ich selbst bin auch im Glaubenszentrum und unterrichte auch noch, und ich mache es total gerne. Ihr Lieben, aber wenn das alles, was wir hören, wenn alles das, was wir predigen, wenn alles das, was wir so tun im Reich Gottes, ihr Lieben, wenn es nicht letztendlich auf den Knien geboren ist, wenn letztendlich wir nicht auf die Knie gehen und beten und die Kraft Gottes wieder in unserem Leben haben und die Kraft Gottes, der Geist Gottes wieder nicht in unserem Leben drin ist, ihr Lieben, da können wir Purzelbäume schlagen, wir können rennen, wir können Millionen ausgeben für neue Technik, wir können alles machen, was wir wollen, ihr Lieben, Erweckung wird nicht kommen. John Wesley, ein Erweckungsprediger und auch Gründer der Methodistenkirche im 18. Jahrhundert, er pflegte zu sagen, wenn man das liest, da denkt man erstmal, boah, was ist das denn? Er sagte, ich halte wenig von einem Mann, der nicht jeden Tag 4 Stunden betet. Da habe ich so gedacht, dann denke ich so an alle die im normalen Arbeitsalltag stecken, ja, der nicht jeden Tag 4 Stunden betet. Und doch, wenn wir ganz ehrlich sind, verstehen wir, was John Wesley hier sagen wollte. Weil wenn ein Mann, wenn für ihn, für einen Prediger, wenn für ihn das Gebet nicht Priorität hat, wie tickt er eigentlich? Was ist denn dann für ihn wichtig? Wenn er nicht auf Gebet baut, auf was baut er denn dann? Wie lebt er seine Beziehung mit Gott, wenn er nicht Zeit mit Gott verbringt? Ich glaube, das steckt so hinter dieser Aussage. Und deswegen hatten John Wesley damals in der Methodistengemeinde, Kirche damals, die ist ja wirklich explosiv gewachsen. John Wesley hat meines Erachtens nach, soweit ich das recherchieren konnte, 335.000 Kilometer auf seinem Pferd verbracht. Auf seinem Pferd. Abgesehen noch von seinen ganzen Fußwegen, die er gegangen ist und sowas alles. Und die sind ja explosiv gewachsen, diese Methodistengemeinde. Und er hatte dann viele auch Vollzeitleiter gehabt, Vollzeitprediger dann auch schon gehabt. Und er hat von seinen Vollzeitpredigern erwartet, 5 Stunden Gemeinschaft jeden Tag mit Gott. Pflicht. Bibellese und Gebet. Nichts weniger als das. Und ich ahne, wie die drauf waren, diese Prediger. Ach, und übrigens sollten die 2 Predigten am Tag noch halten. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber das war dann so nach dem Motto, füll dich nicht nur, sondern raus damit auch. Ja? So. Aber ihr Lieben, mich weckt das auf. Für mich ist das nicht irgendwie, dass ich sage, das ist eine andere Realität. Mich weckt es auf. Südkorea, ein Land, was damals, als diese Kriegszeiten waren und dann die Trennung ja auch war, Korea allgemein damals, Pyongyang, heutige Hauptstadt von Nordkorea, das war damals das Jerusalem Asiens, des Ostens gewesen. Da war Gott präsent, die haben Gott gefeiert, die hatten Gemeinden dort, die hatten alles dort gehabt. Nordkoreas Hauptstadt. So, und jetzt in Südkorea, ihr Lieben, da ist ein Geist des Gebetes damals mit den amerikanischen Kämpfern, Soldaten, sind Missionare rübergekommen. Und da ist von Anfang an ein Geist des Gebets da gewesen in Südkorea. Und das spürst du im ganzen Land, ihr Lieben. Das haben die in die Muttermilch mitbekommen, ihr Lieben, mit dem Evangelium. Und ich weiß vor Jahren, ihr Lieben, 1/3 der Politiker Südkoreas, 1/3 der Politiker, alles wiedergeborene Gotteskinder. Das ist ein Land, das kann man sich fast nicht vorstellen. Du kannst in der Metro, da kannst du dein Portemonnaie kannst du einfach fallen lassen. Mein Bruder hat da gearbeitet, hat gesagt, mach's mal. Lass mal in der Metro dein Portemonnaie fallen. Ich garantiere dir, dass sie dir das in die Hand geben werden. So, und ich merke, ihr Lieben, das auch in unserem Land einfach. Wir sind, glaube ich, was ist passiert, dass wir so wenig mit Gebet irgendwie vernetzt sind? Ich will gar nicht über Gemeinden sprechen, über Werke sprechen, aber was ist denn los? Wie wenig Gebet vorhanden ist, wie wenig ernsthaftes Gebet da ist? Leonard Ravenhill, 1907 bis 1994, ein britischer Bibellehrer und auch Buchautor, der sich sehr auf die Themen und Gebet und Erweckung konzentrierte, sagte wortwörtlich, kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Kein Mensch, kein Christ ist größer als sein Gebetsleben. Du kannst noch so viel impressionieren, so beeindrucken, du kannst noch so viel aufreißen, machen und tun, ihr Lieben. Du kannst der Showmensch hier vorne sein, du kannst genau wissen, wie man Massen handhabt und wie man sie beeinflusst, manipuliert, zum Lachen bringt, das kannst du alles wissen, ihr Lieben. Aber Autorität und Vollmacht hat das mit Gebet zu tun. Kein Mensch, und ich sage auch kein Prediger, ist größer als sein Gebetsleben. Und das müssen wir uns einfach mal sagen lassen. Das ist nicht so, ah ja, habe ich aufgeschrieben. Lass das mal sacken in deinem Herzen. So, wie sieht es denn bei dir aus, der du das Wort Gottes vermittelst? So, wie ist denn bei dir dein Gebetsleben? Deine Beziehung zu Gott, ich meine jetzt gar nicht mal, dass du so jeden Tag Stunden mit Gott alleine bist, aber deine Gebetsbeziehung mit Gott, wie lebst du Gebet, wie viel bist du am Tag im Gebet? Wenn du Auto fährst, wie ist das da bei dir, Gebet? Wenn du einkaufen gehst, wie ist das da mit Gebet? Ja, wenn du auf der Toilette sitzt, wie ist das da mit Gebet? Wenn du mit deiner Frau zusammen bist, wie ist es da mit Gebet? So, wie viel lebt das Gebet eigentlich in uns? Und wie gesagt, hier steht nicht der Fachmann oder das große Vorbild vor euch. Aber ich bin dankbar und ich spüre, es ist ein Wirken des Geistes, ihr Lieben. Gebet ist wirklich ein Wirken des Geistes. Und wenn das bei dir so noch nicht da ist, dann kann ich nur sagen, dann tu Buße und dann fleh einfach und sag, Herr, hier muss ich was ändern in meinem Leben. Aber es ist nicht Ärmel hoch, ich schaffe das, sondern Geist Gottes, komm über mich. Dass in meinem Leben das Gebet zur Priorität wird. Ich will ein Beter sein. Vielleicht werde ich nicht ein Vollzeitbeter und kriege noch Geld dafür oder sowas. Aber ich will lernen, wirklich aus Gebet und durch Gebet alles zu tun, was ich tue. Da Das heißt, ihr Lieben, der Geist Gottes, er will uns zu Wort Gottes vermitteln, er will uns ins Gebet führen. Ich glaube, das ist ein Drängen des Geistes heutzutage. Es ist meines Erachtens nach, das Drängen des Geistes heutzutage ist nicht in erster Linie, dass wir, und das sage ich mit allem Respekt, dass wir auf eine Bibelschule gehen im Sinne von Theologie lernen oder sowas. Der Herr segne es, wenn es vom Herrn ist und es der Geist Gottes. Aber ich glaube, die Priorität des Geistes Gottes heute für uns ist, dass er uns ins Gebet führen möchte. Dass wir wieder persönlich wieder Gott kennenlernen und wieder eine Beziehung, dass wir wieder Gottes Furcht haben und dass wir wieder Gott wieder so kennenlernen, wie er wirklich ist. Denn die Begegnung, die ihren Gott kennen, Daniel 11, 32, die ihren Gott kennen, die werden sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn ich dann an das Wirken des Geistes bei Pfingsten denke, ihr Lieben, diese Geistausgießung, diese Bekehrung, 3000 Männer, dass der Herr täglich neue Menschen hinzufügte. Wisst ihr, worin das seine Ursache oder Grundlage hatte, womit es anfing? Es fing mit einer Gebetsversammlung an. Und in dieser Gebetsversammlung hat man auf die Verheißung des Vaters gewartet. Endlich mal. Verstehen wir geistlich, was der Geist Gottes uns hier vielleicht heute Nachmittag sagen möchte? Die haben gewartet. Und wisst ihr, welche Menschen da gewartet haben? Und das trifft auf das, was uns schon gesagt worden ist. Wisst ihr, welche Menschen dort gewartet haben? Ich sehe da diese 11, waren ja nicht mehr die 12, Judas war ja nicht mehr dabei. Aber es waren diese 11 plus viele andere, die Schrift sagt ungefähr 120. Aber ich sehe jetzt mal bewusst diese 11 da. Diese total, und hat mich das so schön ausgedrückt hat, das waren die, die ihre bedingungslose Kapitulation jetzt wirklich unterschrieben hatten. Das waren die, die das weiße Blatt von Jesus bekommen hatten und die, die unterschrieben haben. Wisst ihr, Jesus, sein Dienst, in dem Sinne, war ja gar nicht so erfolgreich, wenn man das so sagt. Er ist gegangen und wer waren seine ganzen Nachfolger? Da war keiner mehr. Da war keiner mehr. Also als er gestorben ist, meine ich. Als er gestorben ist, da war keiner mehr. Haben ihn alle allein gelassen. Da könnte man sagen, naja, Jesus, ist ja irgendwas schiefgelaufen hier. Und die Jünger dann, als Jesus auferstanden ist, Jesus steht vor ihnen. Und du merkst richtig, wenn du die Bibel so liest, du merkst richtig, die Jünger, das war für die so, okay, wir haben wirklich, nein, wir haben es nicht geglaubt. Und als die Frauen uns gesagt haben, er ist auferstanden, ja, wir geben es zu, wir haben es nicht geglaubt. Wir geben es zu, wir haben nicht geglaubt. Wir haben mal wieder so voll versagt, so richtig voll versagt. Trottel, voll versagt, voll. Okay, Jesus, okay, wir sehen es ein. Und dann steht Jesus jetzt vor ihnen und dann sagen sie, okay, Jesus, wir glauben auch, jetzt glauben wir es, dass du es bist. Du bist es wirklich. Hammer. Du bist von den Toten tatsächlich auferstanden. Aber eigentlich machst du die ganze Sache nur noch schlimmer. Warum? Weil damit zeigst du uns eigentlich, wir Vollversager sind. Vollversager sind wir. Nichts haben wir geglaubt. Jetzt stehst du vor uns. Prima. Aber weißt du, ich sage es mal so wirklich in meinen Worten, so. Ich spiele mal so ein bisschen nach, muss ja nicht so gewesen sein. Aber Jesus, weißt du, was eigentlich gerade jetzt passiert? Wir schmeißen gerade erst recht, weil wir merken, dass wir nicht fähig sind, dir nachzufolgen. Vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Und was haben die Jünger gemacht? Sind wieder fischen gegangen. Die haben nicht gesagt, oh, Jesus ist auferstanden, Halleluja, jetzt folgen wir dir nach, Jesus. Komm, vergiss es, alles klar. Okay, war nicht so toll, was wir da gemacht haben, war voll daneben und so. Aber nein, jetzt glauben wir dir wirklich. Jetzt, Ärmel hoch. Ne, Jünger, sind wir uns einig? Alles klar, okay, los, jetzt folgen wir dir, Jesus. Nein. Völlige, und Thomas dann noch, also wenn ich nicht in seine Hände fasse und seine Seite, bin ich draußen. Also wirklich, also das ist so heftig, ich muss wirklich jetzt, ich will ihn gar nicht kritisieren, vielleicht hätte ich eh nicht gesprochen, nach dem Motto, nee, also bevor ich den nicht sehe und anfasse, glaube ich das nicht. Und was macht Jesus? Jesus sagt, das, was wir schon jetzt auch gehört haben, ne? Jesus sagt im Grunde zu ihnen, ihr Lieben, ja, das ist ja das, was ich wollte. Und vielleicht, ihr lieben Prediger und Wortgottesvermittler, vielleicht anstatt, dass du jetzt nochmal einen Turbogang einlegst und deinen Dienst noch mehr versuchst zu verbessern, vielleicht solltest du mal überlegen, was Jesus vielleicht wirklich sagen will. Vielleicht will er dir von dir eigentlich mal eine absolute Kapitulation. Und dass du sagst, ich bin Vollversager. Bei mir, da ist nichts zu holen. Ich weiß, dass getrennt von dir ich nichts tun kann. Und ohne deinen Geist bin ich hoffnungslos aufgeschmissen. Ich will keine Predigt mehr halten, wo nicht der Geist Gottes drin ist. Ich will keine Predigt mehr halten, die ich nicht im Gebet irgendwie vorbereitet habe. Ich will keine Predigt mehr halten, wo es mir nur noch um mich geht, wo es um mein Image geht, wo ich irgendwas präsentieren will, wo ich jemand sein will. Vorbei, Jesus. Vorbei, ich kapituliere. Hier ist meine Kapitulationserklärung, ich kapituliere. Entweder dein Geist ist drin und ich nehme diese Botschaften ab heute wirklich im Gebet oder aber ich sage, ihr liebe Gemeindeleitung, ihr habt einen Prediger weniger. Und ich glaube, Jesus will uns in die Kapitulation bringen. Und er hat sie in die Kapitulation reingebracht. Und dann haben diese Jünger wirklich, als Jesus dann am Ufer da steht und dann das Feuer da so macht und einen Fisch da so rumdreht. Und dann sind die da am Fischen und ruft dann so, ja, auf deiner Seite dann. Und die, ja, okay. Ey, das ist Jesus. Und kommt dahin und Jesus restauriert sie wieder. Jesus restauriert den Petrus auch wieder, liebst du mich? Und er baut ihn wieder auf und prophezeit über ihn. Aber er sagt zu ihnen so, und was ihr jetzt macht, ihr Leben, jetzt habt ihr die Kapitulationserklärung unterschrieben? Ja, wir haben unterschrieben. Weißes Blatt bitte, hier unten eure Unterschrift. Tak, 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 und alle 11 unterschreiben. Und dann schreibt Jesus als erstes oben hin und sagt so, als erstes hier oben, ne? Ich lege ja jetzt fest, ne? Ja, du legst fest. Wir machen gar nichts mehr. Vorbei, aus, da ist nichts mehr zu. Okay. Dann schreiben wir jetzt mal hier oben hin, in Jerusalem, warten.
Was?
Warten. Füße stillhalten. Petrus, ja? Füße stillhalten. Mund nur zum Gebet öffnen. Wie lange? Bis ihr Kraft empfangt vom Heiligen Geist, der auf euch kommen wird, und dann werdet ihr meine Märtyrer sein. Anfangt in Jerusalem. Und er meinte wirklich Jerusalem. Nicht das geistliche Jerusalem. Er meinte wirklich Jerusalem. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Und ich ahne, dass die Jünger gesagt haben, okay, wir machen das. Und sich innerlich gedacht haben, was soll das werden? Und hatten keine Ahnung gehabt, was jetzt kommen würde. Keine Ahnung gehabt. Und dann machen die das. Und sogar die Brüder von Jesus sind mit dabei. Die Mutter von Jesus ist mit dabei. Und dann beten die da. Einen Tag, nix. Zwei Tage und beten da. Abends wieder nach Hause, nix. Drei Tage, vier Tage. Petrus wird schon unruhig. 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, 8 Tage, 9 Tage. Der 10. Tag. Komm, weiter, Leute. Jesus hat gesagt, wir sollen warten in Jerusalem. Da passiert was Großes. Wartet. Und am 10. Tag sind die zusammen und beten wieder. Ihr Lieben. Und dann passiert das, was uns die Bibel berichtet, was Pfingsten ist. Und dann sind die wirklich, dann sind die on fire für Jesus. Und selbst unter der Botschaft von Petrus dann bekehren sich 3000 Menschen und die Menschen rufen, was müssen wir tun? Welcher Prediger wünscht sich das nicht, oder? Amen. Welcher Prediger wünscht sich das? Ja. Wünscht sich das nicht, so, dass in seiner Botschaft und nach seiner Botschaft alle sagen, ja, hör auf, was müssen wir machen? Was sollen wir tun jetzt hier? Ja. Jeder Prediger wünscht sich das. Und bei Petrus passiert das. Da kommt dieser Schrei auf einmal, er wird wie unterbrochen. Ja, Petrus, genug, gut, ja, wir haben verstanden, wir sind verloren, aber was müssen wir jetzt machen? Tut Buße. Ja, was noch? Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ja, was noch? Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes auch empfangen, wie wir. Und das dann passiert. Und Petrus erlebt auf einmal, dass hier eine Dynamik reinkommt, eine Kraft reingekommen ist, eine Salbung drin ist und merkt auf einmal, das ist das, was Prophet Joel verheißen hat. Das ist das, was Jesus uns doch tatsächlich gesagt hat. Das ist doch so wie Jesus. Das ist doch so wie Jesus. Der war doch auch unter der Salbung, der war doch auch unter der Kraft. Der war doch auch mit diesem, das ist so, als wenn Jesus jetzt hier, als wenn Jesus gepredigt hätte. Das ist doch der Hammer. Nein, sogar fast noch mehr als das wie bei Jesus. Deswegen, ihr Lieben, wir sind vielleicht keine absoluten, sage ich mal, ich habe ja nichts gegen Theologieprofessoren, ja, solange es der Geist Gottes ist und er in ihnen brennt. Aber ihr Lieben, das waren jetzt keine Theologieprofessoren gewesen. Das waren keine Geeigneten gewesen, ihr Lieben. Und doch gerade diese 11, ihr Lieben, sie sind mit Jesus gewandelt. Sie kannten Jesus. Und man merkt ihnen das ab, dass wenn sie predigen, sie kannten Jesus. Johannes sagt es, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir geschmeckt haben, was wir betastet haben. Das ist es, was wir euch verkündigen. Ja, Jesus, den sie gekannt haben persönlich. Ihn haben sie angefasst, ihn haben sie gehört. Alles. Sie haben Jesus gepredigt. Sie haben den gepredigt, den sie kannten. Und das ist, finde ich, einfach so dieses, was ich sagen möchte auch. Ihr Lieben, wen predigen wir? Predigen wir etwas oder predigen wir eine Person? Predigen wir Informationen oder predigen wir Gott selbst? Versteht ihr, was ich sagen will? Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ihr Lieben. Himmelweit. Wir Prediger, wir Wort Gottes Vermittler, wir sind keine Angestellten einer Werbeagentur. Amen. Wir vermarkten kein Produkt. Wir arbeiten nicht in erster Linie für Zahlen. Wir arbeiten auch nicht für einen Verein. Wir arbeiten nicht für ein Werk. Wir arbeiten auch nicht in erster Linie für eine Gemeinde oder eine Gemeindebewegung. Wir arbeiten auch nicht für einen Menschen, ihr Lieben. Was hat mich das gekostet damals in Chile? Wir haben einen Gemeindepastorenrat gehabt, den ich auch jahrelang leiten durfte. Und dann sind da die Baptisten, die ganzen Pfingstgemeinden, die Presbyterianer, auch Anglikaner, wiedergeborene Anglikaner, damit drin gewesen. Die Gruppe der römisch-katholischen Kirche war draußen, weil die gehörten eher zu denen, die uns verfolgt haben. Wir haben dann eng zusammengearbeitet, ihr Lieben. Und dann, wie schwer war es, ja, diesen lieben Leitern auch noch klarzumachen, hey, wenn Gott dich an diesen Ort hier gestellt hat, dann, dass wir hier gemeinsam zusammen an diesem Ort für das Evangelium, für Gott, für das Reich Gottes arbeiten. Jeder arbeitete für seine Denomination. Ja, mein Leiter, ja, in meiner Gemeindebewegung, ja, meine Theologie ist eigentlich, ihr Lieben, und bis irgendwann der Geist Gottes es geschafft hat, uns als Pastoren so wirklich zusammenzukriegen und uns eine Vision für den Ort zu geben, ihr Lieben, und wir angefangen haben, gemeinsam für diesen Ort zu beten und Gottes Reich wirklich runterzubeten, ihr Lieben. Ich könnte euch Storys hier erzählen, ihr Lieben, wirklich, was wir dort in Chile mit diesem Pastorenrat wirklich Reich Gottes etabliert haben in unserem Ort und was da für Wunder geschehen sind, die Gott getan hat. Als wir angefangen haben, uns wirklich gemeinsam, und das ist eben halt, es war nicht Ökumene, Amen, sondern es war wirklich die Männer und Frauen Gottes hier, die Gott zusammengestellt hat, als wir das gemacht haben, ihr Lieben. Und wie oft ticken wir einfach nur in Richtung unserer Denomination. Wir dienen unserer Denomination, wir dienen unseren Vorgesetzten, wir dienen ihrer Theologie, wir dienen dem Konzept einfach, ihr Lieben, und verlieren dabei oft diese Freiheit auch einfach. Und ein Prediger, ihr Lieben, hat in erster Linie eine Verantwortung vor Gott und nicht vor seiner Denomination, ihr Lieben. Amen. Auch wenn, und das sage ich natürlich, hey, da ist viel Respekt drin, da ist viel auch Geduld, Langmut, Frucht des Geistes, Güte und Glauben. Natürlich ist das alles mit dabei. Aber ihr Lieben, wir arbeiten nicht in erster Linie für etwas Menschliches. Wir bauen auch nicht auf menschliche Methoden, ihr Lieben. Bitte, ihr Lieben, wir lieben Prediger und auch ich will das lernen, ihr Lieben. Kratzt mich überhaupt nicht, dass die PowerPoint jetzt nicht funktioniert. Muss doch nicht, ist halt nicht. Und? Ja, toll. Wisst ihr so, ich habe doch meine Predigt nicht aufgebaut auf die PowerPoint. Nach dem Motto, oh nein, jetzt kann ich nicht predigen. So. Wir bauen doch nicht auf weltliche Methoden, ihr Lieben. Ja? Diese weltlichen Methoden, die ändern sich doch dauernd. Was für ein Stress für uns Prediger, ja, wenn wir uns immer nur den Zeitgeist anpassen und alle Methoden, ja, ich musste das, es reicht ja schon, wenn ich die Kabel hier und Knöpfe und das alles, das ist ja schon, ich mache es, ja, ist okay, es schränkt mich nicht ein, im Gegenteil, ist gut. Aber ihr hört mich jetzt auch alle und es kann aufgenommen werden, alles prima, aber ihr Lieben, Vorsicht, dass diese Dinge, das ganze Materielle, ihr Lieben, dass uns das nicht einschränkt. Ihr Lieben, wenn uns der Livestream anfängt einzuschränken, ihr Lieben, wenn wir wegen Livestream uns anpassen und die Freiheit des Geistes und der Botschaft des Evangeliums verlieren, ihr Lieben, dann schaltet diese Kamera aus, zieht den Stecker da raus und sagt, ohne Livestream ab jetzt, wir verlieren die Freiheit der Predigt. Und das ganze Geld, was dann auch noch natürlich da reingesteckt werden muss. Wir sind auch keine Ableser von Predigten. Man macht sich Gedanken, man schreibt ein paar Konzepte auf, ihr Lieben. Aber wenn ich euch jetzt hier eine Predigt nur noch runterlesen würde, ihr würdet alle da sitzen und sagen, okay, ja. Darum geht's auch nicht, ihr Lieben. Es geht auch nicht um die Clips oder was ich nicht alles dann nach draußen, ihr Lieben. Hey, wenn wir Prediger darauf bauen, ihr Lieben, dass unsere Predigten möglichst viel nach außen auch rauskommen und damit unser Dienst dann groß finanziert werden kann, aber was ich nicht alles, ihr Lieben, dann müssen wir unser Herz überprüfen. Für was und für wen predige ich denn eigentlich? Ihr Lieben, ihr seid meine Zielgruppe hier heute. Wenn jemand anders das auf Video sich noch anhört, der segne dich. Ja, preis den Herrn, schön, dass du es dir anhörst. Aber meine Zielgruppe heute seid ihr Lieben. Ihr, die ihr jetzt hier zuhört, ihr seid die Zielgruppe. Ihr Lieben, wenn unsere als Prediger, wenn unsere Zielgruppe auch noch die wären, die über Livestreams mit zugucken, die ich gar nicht sehe, ihr Lieben, wo ich überhaupt nicht weiß, was da los ist, ob die gerade auf Toilette gegangen sind, ob die überhaupt mich angucken oder nicht, weiß ich doch nicht. Aber das ist doch nicht meine Zielgruppe als Prediger. Meine Zielgruppe als Prediger, ihr Lieben, seid ihr. Sind die, die im Raum sitzen und die zuhören. Euch gucke ich in die Augen. Amen. Für euch habe ich gebetet, ihr Lieben. Auch für die, die vielleicht an dem Livestream nochmal zugucken oder sowas. Ja. Das heißt, wir verlassen uns nicht auf Emotionen, ihr Lieben. Wir verlassen uns nicht auf unseren Verstand als Prediger. Wir verlassen uns auch nicht auf unseren Intellekt, unsere Redegewandtheit. Wir schütteln die Botschaften auch nicht aus dem Ärmel, ihr Lieben. Ich sage euch, und das weiß ich, das sage ich mit aller Demut, ich habe weit über 1000 Predigten in meinem Leben gehalten. Weit über 1000. Und ich sage dir, vor dieser Predigt hier zittere ich genauso wie vor jeder anderen. Und ich bete zu Gott, dass das mein Leben lang auch so bleiben wird, dass es keine Predigt gibt, wo ich einfach nach vorne gehe und sage, schüttle ich aus dem Ärmel. Das ist eine Ehrfurcht vor Gott, ihr Lieben. Ihr Lieben, und wir haben keine menschliche Botschaft. Wir haben keine Botschaft von dieser Welt und keine Botschaft für diesen Zeitgeist und von diesem Zeitgeist. Sondern was uns prägt, und jetzt kommt hier was hier. Was uns prägt, ihr Lieben, sie kommt genau im richtigen Moment. Nee, halt, warte, nochmal zurück. Irgendwo hier war es. So, was uns prägt, ihr Lieben, und ich wollte die Verse vorlesen, habe gesagt, Herr, wenn die PowerPoint doch funktionieren könnte, dann könnte man das ablesen. Und jetzt funktioniert. Ist das nicht stark? So, ich wollte mit euch, dass wir gemeinsam jetzt mal so diese Verse mal wirklich laut lesen. Alle gemeinsam. Diese Verse, ich werfe mehrere Verse an, lass uns die laut lesen, wie ein Bekenntnis vor Gott, ein Glaubensbekenntnis vor Gott. Und da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hebräer 4, Verse 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. 1. Korinther 2, Vers 4. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. 2. Korinther 2, Vers 17. Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, wie aus Gott, reden wir vor Gott in Christus. Apostelgeschichte 6, 4 und 5. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das heißt, der Beter verlässt sich eben halt auf die Kraft und auf die Autorität des Wortes Gottes. Das ist sein Verlass. Er verlässt sich nicht auf seine super Ausarbeitung, auf seine eigenen Gedanken. Es ist die Kraft des Wortes Gottes. Das Wort, was wie ein Feuer ist, ein Hammer, der Felsen zerschmettert, ihr Lieben. Ich weiß, das sind nicht meine Worte. Ich kann euch viel erzählen, ihr Lieben, aus meinem Leben und Sachen. Aber ich weiß, was wirklich dein Herz aufbricht, das ist das Wort Gottes. Amen. Und da vertraue ich drauf. Und das ist mein Gebet. Wenn ich bete, dann bete ich hier, danke, dass dein Wort das tun wird. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Nicht meine tollen Gedanken, nicht meine Art, wie ich mich präsentiere, nicht wie ich mich anziehe oder was ich nicht alles. Es ist das Wort Gottes, was lebendig ist und was auch wirksam ist. Und der Beter, und jetzt kommt dieser Punkt immer wieder, ihr Lieben. Und ich merke das ganz persönlich, ihr Lieben, je mehr ich einfach auch meine Botschaften in Gebet einwickle, im Gebet vorbereite, im Gebet durchkaue, ihr Lieben, desto mehr merke ich, ich verlasse mich immer mehr auf den Heiligen Geist. Ich kann es gar nicht erklären, es ist wie so eine Begleiterscheinung. Ich verlasse mich immer mehr auf den Heiligen Geist. Es ist dieser Geist, der in alle Wahrheit hineinführt, ihr Lieben. Johannes 16, 13. Es ist der Geist, der die Zuhörer in die Wahrheit hineinführt, ihr Lieben. Ich gucke euch an und frage mich, merkt ihr die Wahrheit in dem, was gesagt wird? Das tut der Geist Gottes. Wenn bei dir Überführung ist und du gerade was gemerkt hast, dann ist das der Geist Gottes, der das in dir tut. Er ist der, der von Sünde überführt. Wenn du in deinem Herzen vielleicht gerade sagst, oh Gott, vergib mir. Boah, Mann, wie wenig bete ich eigentlich für meine Predigten oder sowas. Wenn der Geist dich überführt, dann ist es der Geist Gottes, weil er ist der Überführende. Der Geist Gottes ist der, der offenbart. Er ist es, der Verständnis gibt. Epheser 1, Vers 17. Und er ist es, der macht, dass die Zuhörer rufen, was müssen wir tun? Wisst ihr, und der Geist Gottes, wenn der Geist Gottes wirkt, ihr Lieben, was wollen wir Prediger denn anderes, als dass der Geist Gottes wirkt, oder? Ich brauche nicht, dass jemand danach klatscht oder mir einen Drücker gibt und sagt, Mann, die Botschaft, die war voll super. Ich brauche das nicht, ihr Lieben. Ich freue mich einfach nur damit, dass ich merke, dass der Geist Gottes wirkt. Damit freue ich mich, ihr Lieben. Das ist die Freude. Und wenn ich merke, so ein bisschen, so wie die Apostel auch gesagt haben, ja, so wenn ihr tut, was das Wort Gottes sagt, ja, das ist die Freude des Predigers. Der Prediger freut sich, wenn das geschieht, wenn Gehorsam kommt, wenn die Zuhörer sagen, ich habe es begriffen, das mache ich jetzt. Dann freut sich der Prediger. Dann sagt er, yay, es hat sich gelohnt zu predigen. Halleluja. Wenn die alle klatschen, alle jubeln, alle feiern und Lob ausdrücken, das ist für den Prediger, der betet, ist das erstmal ist nett, aber eigentlich bedeutungslos. Der freut sich über was anderes. Amen. So. Und der Heilige Geist wirkt manchmal unter der Botschaft, wenn wir beten, ihr Lieben, und unsere Botschaften so im Gebet einwickeln. Der Geist Gottes, er wirkt, wie er will. Ich war gerade im Glaubenszentrum auch Pneumatologie unterrichtet, Heiliger Geist, so ganz nebenbei die Taufe erwähnt, die Wassertaufe. Kommt man ja nicht dran vorbei. Apostelgeschichte und dass die Wassergetauften dann auch Geist getauft wurden und so. Und dann sprach ich noch kurz über die Wassertaufe, ein, zwei Fragen, kurz beantwortet und so weiter. Und nach dem Unterricht kommt ein Schüler auf mich zu. Helmut, völlig desperate, so richtig so, was ist los? Helmut, du hast das Thema Taufe angesprochen. Ich sage, ja, du, ich komme aus der Landeskirche. Ich sage, okay, würdest du mich taufen? Also ich glaube, wenn ich mit dem rausgegangen wäre, am nächsten Tag, der hätte sich taufen lassen. Ja, und dann habe ich ihm aber, ich kenne das Glaubenszentrum und dann auch, habe ich gesagt, du, pass mal auf, Livestream-Leiter und naja und so, alles habe ich ihm das erklärt. Am nächsten Tag kommt der Livestream-Leiter zu mir und du, Helmut, du hast ja gestern Unterricht da gehabt. Ich sage, ja, ja, weißt du was? Da ist ein Schüler auf mich zugekommen, der hat gesagt, er will sich taufen lassen. Und dem ist egal wo und wie schmutzig das Wasser auch ist, hat er gesagt, Hauptsache taufen. Weißt du, und da unterrichtest du über Pneumatologie, der Heilige Geist, ja, und so ganz nebenbei sorgt der Heilige Geist dafür, dass der, der noch nicht Wasser getauft ist, sofort sich taufen lassen will. Ist das nicht stark? Das macht der Geist Gottes, macht das. Ja, aber das hat doch nichts mit meiner Predigt zu tun, also mit meiner Pneumatologieunterricht zu tun gehabt, ja. Warte, ihr Lieben, wenn wir beten, dann geht es uns um mehr, als einfach unsere Informationen rüberzubringen. Wenn wir beten, ihr Lieben, dann haben wir die Zuhörer alle irgendwie auf dem Schirm. Wir wollen, dass der Geist jetzt wirkt bei jedem, wie er will. Wenn dem einen noch Bekehrung fehlt, dann, dass er sich bekehrt. Wenn dem anderen Geistestaufe fehlt, dass er während der Botschaft Geist getauft wird. Und wenn du über die Dreieinigkeit dabei predigst, verstehst du? Du als Beter, du willst mehr von deiner Botschaft. Du bist nicht nur mit deiner Botschaft beschäftigt. Du willst, dass der Geist Gottes wirkt. Wenn wir uns im Gebet, vielleicht kann man das auch so einfach, um dann noch so ein bisschen nachzuhelfen. Ja, ich bin jetzt mal so, sag ich mal so ein bisschen, erinnere mich noch Marion, meine Frau, als sie schwanger war mit dem Josia, mit unserem Erstgeborenen. Was waren das für Momente? Im Geburtshaus da und die liebe Hebamme, eine kräftige Frau. Und Josia, der hing fest. Der hing einfach im Geburtskanal fest. Es war morgens um 6 oder sowas. Und dann merkte man schon, Köpfchen will langsam rauskommen. Und Mario und ich so, oh ja, kommt schon. Und dann sagte die Hebamme so, ja, wir können bald frühstücken. Es war 6 Uhr. Es war 11.40 Uhr. 11.40 Uhr. 5,5 Stunden später. Die Kontraktionen setzten immer noch ein. die Presswehen setzten immer noch ein. Zwischen den Presswehen ist Marion eingeschlafen. Presswehe vorbei, Marion, nächste Presswehe. Und dieses Kind da rauszukriegen. Und dann kam der Gynäkologe, die Krankenschwester, die Hebamme hat gesagt, nee, ist jetzt irgendwie ein bisschen riskant auch schon, alles nett und gut, atmet gut und so, aber ist mir ein bisschen riskant. Und dann holt die dann den Gynäkologen am Ende, der kommt, so ein kleiner Mann da, und sagt, ja, ich helfe mal ein bisschen nach dann, ne? so ein bisschen nachgeholfen. Und dann hat er so ein bisschen nachgeholfen und Marion hat so starke Presswehen gehabt, dass er den ganzen Gynäkologen hochgehoben hat. Und dann die Hebamme so ganz demütig, so, Entschuldigung, könnte ich da vielleicht mal ran? Josia, der ist rausgeflogen fast, ja. So. So einfach dieses Nachhelfen dann. Also. So, weißt du, und ich fühle mich so jemand, der vielleicht gerade so ein bisschen wie diese Hebamme ein bisschen mich da drauflegt, gerade ihr Leben. Aber ich möchte, dass wir wirklich merken, ihr Lieben, wie wichtig das Gebet für den Predigtdienst ist, ihr Lieben. Wie wichtig das ist. Weil wenn wir nicht auf Gebet bauen, ich sag's mal so, ihr Lieben, wenn wir nicht auf Gebet bauen, wenn es nicht wirklich das Gebet ist, ihr Lieben, auf was bauen wir dann, wenn wir unsere Botschaften vorbereiten? Auf was denn dann? Dann vermute ich mal, dann könnte es vielleicht auch ganz schnell irgendein Götze sein. Prüf dich mal. Wie kommt es, und die Frage habe ich mir auch gestellt, wie kommt es, dass ich früher doch so relativ wenig auf Gebet gebaut habe, wenn es um den Predigtdienst ging? Was habe ich denn gedacht, wer hier jetzt wirken würde und worauf es ankäme? Ihr Lieben, die Gemeinde betet für die Prediger. Ein weiterer Punkt, ihr Lieben. Die Gemeinde betet für die Prediger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein unterbewertetes Thema. Völlig. Deswegen habe ich mir angewöhnt, so immer wieder, wenn ich predige, zu sagen, ihr Lieben, betet bitte jetzt auch für mich. Und vielleicht muss die Gemeinde auch viel mehr darin insistieren, darauf, also das betonen oder bestehen, dass die Gemeinde für die Prediger betet. Die Prediger laufen zu viel alleine. Du hast irgendwie den Eindruck, die brauchen kein Gebet. Die machen das so top, die können sich so gut präsentieren, die haben alle technischen Hilfsmittel, die brauchen doch gar kein Gebet, ihr Leben. Und das ist das Problem. Wenn Prediger nicht mehr reflektieren, dass sie Gebet brauchen, ihr Leben, dann ist irgendwas schräg in unseren Gemeinden. In Apostelgeschichte 4, ihr Lieben, da heißt es, sie, als sie aber entlassen waren, Apostelgeschichte 4, die Verse 23 ab 23, ich mache es kurz, wo es heißt, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, merkt ihr, die Gemeinde betet. Für wen? Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung. Und jetzt kommt's. Gib deinen Knechten. Gib deinen Predigern. Gib deinen Verkündigern. Gib ihnen, gib deinen Knechten dein Wort. Dein Wort. Mit aller Freimütigkeit zu reden. Und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Und als sie echt hier gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Da war eine betende Gemeinde. Da waren Prediger, die Gebet auch wollten und brauchten, ihr Lieben. Und dann geschah das, was geschehen ist, ihr Lieben. Also, lasst uns für die Prediger wieder neu viel beten. Für die, die Kinderstunden leiten, für die, die Teenie-Gruppen leiten, für die Evangelisten, die auf der Straße unterwegs sind. Lasst uns für sie beten, ihr Lieben, weil wir wieder neu glauben, dass es das Gebet ist, dass Gott hören muss und Gott reden und wirken soll. Und nicht unsere eigenen tollen Traktate oder besonderen Ausarbeitungen oder Lichter und Farben und Rauch und das neue Gemeindegebäude, was wir jetzt innen drin schwarz gemalt haben, weil das, weiß ich nicht, ist und dunkle machen, wobei man leider nicht mehr die Bibel lesen kann dabei und so weiter, ihr Lieben. Ach, Das ist nicht alles, das ist ihr Leben. Das hat die Urgemeinde alles nicht gebraucht, ihr Leben. Haben sie alles nicht gebraucht, ihr Leben. Betende Prediger, ihr Lieben. Betende Prediger, das kam mir dann auch noch so, ihr Lieben. Betende Prediger, sie bitten um Gebet. Das fällt mir auch auf, ihr Lieben, jetzt, wo ich auch viel mehr so im Gebet sein darf und merke, was für ein Schlüssel das Gebet auch ist, ihr Lieben. Ich bitte jetzt viel mehr um Gebet als vorher. Meine Frau und ich im Auto, los, beten, dann beten wir noch, fahrt hierher, ihr Lieben. Da wird jetzt gebetet, gebetet hier, gebetet da, Gebet, 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 ihr Lieben. Und dass ich sage auch so selber, betet, betet für uns, betet für die Prediger, betet für uns, ihr Lieben. Paulus, er bat um Gebet, das lesen wir vielleicht nicht, aber er hat um Gebet gebeten. 1. Thessalonicher 5, Vers 25. 1. Thessalonicher 5, 25. Brüder, betet für uns. Nicht betet dafür, dass wir eine neue Soundanlage haben. Betet für uns. Für uns Menschen, für uns Prediger, betet. 2. Thessalonicher 3, 1. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird, wie auch bei euch. Kolosser 4, 3. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, ihr Lieben. Manchmal muss man beten, dass sich eine Tür des Wortes öffnet in gewissen Gebieten. Dass das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin. Und Epheser 6, ihr Lieben, die Waffenrüstung Gottes mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und dann kommst du ganz demütig und auch für mich. Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne und freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt machen kann, ihr Lieben. Merken wir was? Wie kommt denn das, die Prediger dort, selbst der Apostel Paulus, er bittet immer wieder, überall um Gebet. Lass uns das wieder aus der Schublade rausholen, ihr Lieben. Wir Prediger, ihr Lieben. Lasst uns wieder die Gemeinde auffordern, für uns zu beten. Und ich glaube, dass je mehr wir das wieder tun, für uns beten lassen, uns demütigen wirklich, für unsere Botschaften beten lassen, für die Empfänger beten, ihr Lieben. Ich glaube, und das ist meine persönliche Erfahrung, und hier steht jemand vor euch, der früher total harmoniebedürftig gewesen ist, fragt meine Frau. So der total harmoniebedürftige, zwei Stühle, man setzt sich in die Mitte. Warum sollte ich mich für einen entscheiden? Einer könnte ja verletzt sein, ein Stuhl. Und ihr Lieben, wie das Gebet, und das hat bei mir damals im Jahr 2000 angefangen, ihr Lieben, in einer Begegnung mit Gott, die ich jedem wünsche. Ich wünsche dir jedem. Ich war ein normaler Durchschnittsbeter. Ich habe gebetet wie so manche einfach, auch vor Predigten, eine Viertelstunde habe ich auch gebetet und so. Aber als ich, ihr Lieben, in diesem Jahr 2000 ein Gebetsfeuer, das habe ich in einem Moment bekommen, in einer vielleicht nur 3 Minuten dauernden Begegnung mit Gott. Habe ich ein Gebetsfeuer bekommen, ihr Lieben, das wünsche ich jedem. Ich habe es bekommen. Ich weiß nicht, warum ich, und ich habe es, ihr Lieben, und das Feuer brennt seit 25 Jahren, brennt dieses Feuer. Und je mehr Raum ich ihm gebe, ihr Lieben, desto stärker brennt dieses Feuer. Und ich merke, ihr Lieben, dass je mehr ich wirklich ins Gebet gehe und die Sachen wirklich im Gebet durchgehe, desto weniger achte ich darauf, was Menschen hören wollen. Das ist für mich nicht eine Kopfsache, das ist für mich nicht eine Entscheidung, so ab jetzt werde ich das und das machen, ab jetzt werde ich nicht mehr darauf achten oder sowas. Ihr Lieben, ich merke, dass diese Beziehung mit Gott, dieses Leben mit Gott, ihr Lieben, das macht was mit mir. Ich bin immer mutiger geworden, ihr Lieben. Auch in der Chile-Zeit, ich erinnere mich noch, unser Bürgermeister, seine Frau war in unserer Gemeinde, ihr Lieben. Und dann kommt es plötzlich, dass der Bürgermeister nach Jahren, die haben lange schon ihre Ehe gelebt, alles, Kinder schon groß, alles. Und plötzlich hört man Kommentare, der Bürgermeister hätte eine andere, ein junges Mädchen. Und dann stimmt das, die Frau bestätigte das dann. Sie sagte, ja, es ist wirklich so. Boah, ich in meinen Gebetsraum gegangen, gebetet, ihn gesegnet. Und plötzlich sagt Gott zu mir, geh hin zu ihm. Und ich so, und der Bürgermeister, der ist bei uns auch ein- und ausgegangen, selber bei uns zu Hause. Wir haben eine super tolle, wirklich fast so eine Freundschaftsbeziehung gelebt. Wir kannten uns super. Immer wenn ich in das Gemeindegebäude kam, dann immer, ich brauchte nur zur Sekretärin hingehen. Die hat sofort, ja klar, Moment, und ich war sofort beim Bürgermeister drin gewesen. Also ich musste da keine Termine beantragen oder irgendwas. Und dann sagt Gott zu mir, geh zu ihm hin. Und ich so, Gott, geh zu ihm hin. Und was sage ich ihm? Du sagst ihm das, was Johannes auch dem Herodes gesagt hat. es ist nicht korrekt, was er da macht und dass das Sünde von mir ist. Und dass er Buße tun muss. Und ich innerlich wusste, das wird die Beziehung zu ihm wahrscheinlich kaputt machen. Gut. Und ich bin hingegangen. Sekretärin, hallo, Pastor. Ja, hallo. Ja, sofort. Dann. Tür geht auf, Bürgermeister steht in der Tür. Pastor Helmut, pase, adelante, komm da rein. Hat sich gefreut, mich zu sehen. Hallo, setz dich. Ja, alles klar. Und setzte mich dann dahin. Und dann sagte er, ja, was hast du denn? Du, ich sag, der Besuch ist kurz diesmal. Ja, wieso? Stimmt das? Ja, das stimmt. Sage ich, das ist Grüße von oben. Das ist Sünde vor ihm, vor Gott, von dem heiligen Gott, an den du meinst zu glauben, als, und das sage ich mit Respekt, Katholik. Und tu Buße darüber. Kehre um. Lass diese Frau und kehr zu deiner Frau wieder zurück. Ansonsten, Gott ist ein Gott, der gerecht ist und er kann Gericht bringen. Hat er mich angeguckt und hat er nur noch einen Satz gesagt. Das war alles, was du mir sagen wolltest. Ich sage, das war alles. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und hat mich zur Tür gebracht. Tage später kriege ich einen Anruf. Der Bürgermeister liegt im Krankenhaus, schwer krank, ein hochgradig gefährlicher Virus und er liegt im Sterben. Er ist nicht gestorben. Aber ich habe ihn besucht im Krankenhaus. Einfach nur so in sein Gewissen nochmal reinzureden. Zu sagen, du spielst mit Gott. Du siehst, dass es gefährlich ist. Ihr merkt, ihr Lieben, und das ist nicht der Helmut. Das ist nicht der Helmut, der zwischen den zwei Stühlen früher gesessen hat. Gott hat das gemacht. Ich werde unabhängiger von menschlichen Reaktionen. Ich werde unabhängiger von der Abwesenheit ihrer Reaktion. Ich merke, ich predige, je mehr ich das im Gebet begleite, ich predige mit mehr Überzeugung, ich predige mit mehr innerem Brennen und ich spüre, dass umso mehr in der unsichtbaren geistlichen Welt passiert, je mehr ich den Predigtdienst mit Gebet begleite. Prediger wissen, wenn sie die Botschaft predigen, sie wissen, dass ihre Botschaft geistlicher Natur ist. Das müssen wir uns wieder neu sagen lassen. Ihr lieben Prediger, keine Hände heben, wer hier alles predigt. Ob du bei den Teenies bist, ob du bei den Kindern bist, ist völlig egal. Wo das Wort Gottes mitgeteilt wird, ihr Lieben, geben wir etwas weiter, was geistlicher Natur ist. Geistlicher Natur. Wir bekommen etwas vom Himmel und reden und sprechen es in die irdisch-geistliche Welt hinein. Und das ist ein Kampf gegen die dämonische Welt, ihr Lieben. Denkt mal nicht, ihr lieben Kinder, die im Kinderdienst seid, denkt mal nicht, dass da oben der Teufel nicht versucht, den Kindern das zu rauben, was ihr ihnen sagt. Das wäre nur bei den Erwachsenen so. Ihr Lieben, der geistliche Kampf bei Kindern ist manchmal viel größer noch als bei den Erwachsenen. Deswegen, ihr Lieben, wie wollt ihr Lieben, die ihr im Kinderdienst seid, wie wollt ihr das denn handhaben ohne Gebet, wenn da nicht die Kraft Gottes ist? Jede Botschaft, ihr Lieben, jede, ist ein geistlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis. Jede. Und deshalb bedarf es Gebet, ihr Lieben. Jesus gibt uns das Gleichnis vom Seemann, dass das, was an die Seite fällt, auf dem harten Boden da fällt, auf die Steine fällt, ihr Lieben, der Feind, der Teufel kommt und er raubt es, weil sie es nicht verstanden haben. John Hyde, von ihm heißt es, dass er eine Nacht mit Gott im Gebet rang. Er hat die ganze Nacht durchgebetet und Gott hat ihm gesagt, gib einfach morgen früh dein Zeugnis diesen ganzen Studenten dort. Nur dein Zeugnis. Und Hyde sagte, auch ein Beter der Vergangenheit, er sagte, er rang mit Gott und hat gesagt, aber Gott, nur ein Zeugnis, ich will denen was Lehre bringen, ich will denen richtig was bringen. Und er die ganze Nacht hat er durchgerungen mit Gott eigentlich. Und dann warten die Schüler da schon auf ihn, singen schon drei Lieder und John Hyde kommt nicht. Und irgendwann kommt John Hyde und er setzt sich hin. Und sie merken, irgendwas stimmt nicht. Und erzählt kurz sein Zeugnis. Mehr nicht, einfach nur, okay, Gott, ich mache es. Ich erzähle nur kurz mein Zeugnis. Und er hat sein Zeugnis zu Ende gelebt und es bricht. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Die Schüler fallen auf die Knie. Sie tun Buße über ihre Sünden, ihr Leben. Und eine Erweckung fängt an auszubrechen. Und ich denke, oh Gott. Die Propheten des Alten Testamentes, ihr Lieben, das waren Beter. Das waren nicht einfach nur Männer, die was von Gott bekommen und rausgehauen haben. Mose hat 40 Tage, 40 Nächte, zweimal durchgebetet, ihr Lieben, mit Gott Gemeinschaft gehabt. Elia nach Jakobus 5, wir wissen, dass ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, er betete ernstlich, dass es regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Daniel, 3-mal täglich hat er gebetet. Jesus, ein Beter. Ihr Lieben, ich habe, wenn es interessiert, ich habe auch Bücher mitgebracht. Und ihr Lieben, der Gebetsdienst, Jesus war ein Beter. Das war nicht einfach jeder, der es aus dem Ärmel geschüttelt hat. Der hat uns Gott gebracht, weil er Gott kannte, weil er mit ihm Beziehung lebte. Und weil die Predigt, ihr Lieben, geistlicher Natur ist, muss sie unter Gebet vorbereitet und durchgearbeitet werden. Ich glaube, ihr Lieben, das Gebet macht uns sensibler für Gottes Offenbarungen. Gebet macht uns sensibler für die präzise Botschaft. Gebet macht uns sensibler auch während der Botschaft. Gebet macht den Prediger zerbrochener. Das ist meine persönliche Erfahrung. Sie macht mich zerbrochen. Gebet macht irgendwie, dass ich meine Unfähigkeit immer mehr sehe. Wer bin ich, dass ich hier vorne stehe und euch das Wort Gottes verkündige? Wer bin ich? Ich bin unfähig eigentlich von Natur aus dazu. Gebet macht, ihr Lieben, dass der Prediger auch Wahrheit mit Liebe verbindet. Ihr Lieben, ich sehe Jesus, diesen Beter. Der hat nicht nur Wahrheit rausgehauen. Der hat nicht nur gesagt, es steht geschrieben, bam, 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 bam. Jerusalem, bam, 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 bam. Ich wollte euch versammeln wie die Hände ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Oh. Und du merkst, Jesus, was er gesagt hat, mit seiner Wahrheit, die er verkündigt hat, steckte die ganze Liebe Gottes da drin. Er weinte. Ihr Lieben, wir Prediger, vielleicht ist es das auch wieder, dass wenn wir beten, ihr Lieben, wir lernen wieder zu weinen. Wir lernen wieder einfach, weiß ich nicht, Mensch zu sein in unserer Botschaft und nicht der über alle Überflieger, über alles, ich hab's, ne, hört mir gut zu oder sowas. Und der, wenn er etwas sagt, ihr Lieben, der es mit Liebe sagt, den es auch schmerzt, der, wenn er etwas sieht in der Gemeinde oder wenn er etwas sieht in einer Gemeindebewegung oder wenn er etwas sieht im Christentum, der nicht nur einfach sagt, so ist es, der auch sagen kann, es schmerzt mich. Du siehst Jesus, wo er die Weherufe, Chorazin, Bethsaida, Kapernaum. Du merkst, er sagt das nicht so kalt. Ja, ist halt so, ne? Kapernaum, meine Stadt und, tja, nur dass ihr es wisst, ne? So, dann wird es besser gehen im Gericht als euch. Edge. Du merkst, das macht was mit ihm. Jesus war Mensch in seinen Botschaften, in der Wahrheit, die er verkündigt hat. Ich glaube, das macht Gebet, ihr Lieben. Es macht, dass wir das, was wir sagen, auch mit tiefer Liebe sagen. Ich glaube, Gebet macht den Prediger geistlich hungriger. Hungriger nach mitfolgenden Zeichen und Wundern, ihr Lieben. Mir reicht es nicht mehr, und das sage ich ganz ehrlich, mir reicht es nicht mehr, ihr Lieben, einfach eine nette Botschaft zu halten, ihr Lieben. Das reicht mir nicht mehr. Es reicht mir nicht mehr, einfach euch was rübergebracht zu haben und zu sagen, alles da, vielen Dank, danke, so der nächste Punkt bitte. Das reicht mir nicht mehr, ihr Lieben. Ich strecke mich aus nach mitfolgenden Zeichen und Wundern. Ihr Lieben, dass während meiner Botschaften Zeichen und Wunder geschehen, dass während meiner Botschaften der Heilige Geist ausgegossen wird. Was können wir denn weniger erwarten von unseren Botschaften als das? Gebet macht den Prediger ernsthafter und macht ihn gleichzeitig entspannter, ihr Lieben. Beruhigter, irgendwie sich mehr verlassend auf Gott. Ich weiß noch, ihr Lieben, von einer Gemeindebewegung in Chile, eine große Gemeindebewegung, die hat mich eingeladen als Hauptsprecher einer Jahreskonferenz. Ich war völlig irgendwie überfordert, aber ich habe es angenommen. Und ich glaube, ihr Lieben, dass da, was da passiert ist, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Hier in Deutschland auch noch nicht. Ich komme hin. Ich finde, die Chilenen, die haben, was Predigerkultur angeht, ich sage es mal liebevoll, können wir echt von denen lernen. Habe ich viel von denen gelernt. Wenn da der Prediger in die Nähe des Gemeindegrundstückes schon kommt, ne, ihr Lieben, da steht schon an der Ecke und wartet schon auf dich. du kriegst schon den Parkplatz dann zugewiesen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. So, und dann kommst du da rein, dann wird einer, wird nur für dich abgestellt, nur für dich, der ist für dich da. Solange wie du dich in unserer Gemeindewährung hier befindest, ist der für dich da, das ist dein Ansprechpartner. Hier ist die Handynummer, wenn irgendwas ist, bei dem meldest du dich. Und da war einer nur für mich, nur für mich. Gut? So, und dann kommt's. Und dann sagt dieser junge Bursche, lieber Kerl, sagt er, estimado Pastor, lieber Pastor, die Botschaft ist ja dann und dann, nee, der Gottesdienst beginnt dann und dann, die Botschaft wird ungefähr um die und die Uhrzeit dann beginnen. Was möchtest du? Möchtest du von Anfang an des Gottesdienstes im Gottesdienst mit dabei sein? Riesensaal. Und dann oben Riesenpodesta und 50 Stühle, nur Leitung, der Bischof dann und die ganze Leiterschaft, alles war dann da. Möchtest du dich da vorne mit zu denen dazusetzen und von da aus deine Predigt halten? Und ich so, ja, Option 2. Oder du kannst in einen Gebetsraum gehen und du betest, bis du predigst. Und ich komme 5 Minuten vor der Predigt, komme ich dann zu dir rein, klopfe und dann bringe ich dich nach vorne. Du kommst dann in der Seite rein, setzt dich dahin und ein paar Minuten später wirst du aufgerufen zur Botschaft. Das nehme ich. Das nehme ich. Ich wusste gar nicht, was mir geschah. Ich war in einem Gebetsraum. Ich als Prediger. Megakonferenz da draußen, ja, Massen von Leuten, die ganze Bischof, alles, die Landes und so weiter vom Land. Und ich bin im Gebetsraum. Ich muss mich erstmal konzentrieren, ich muss erstmal realisieren, was hier los ist. Und durfte da beten, habe dann gebetet. Und dann plötzlich klopft es in der Tür und dann merkte ich, okay, gleich geht's los. Und dann komme ich da rein und dann, boah, alles und so. Dann habe ich mich da hingesetzt und so und dann, ja, alles klar. Und dann steht der Bischof, der oberste Bischof dieser großen Bewegung, dann steht dann auf und kommt dann so vor allen, ich meine, das haben wir alle gesehen, kommt er dann zu mir rüber. Und ich so, okay. Und dann sagt er, lieber Pastor, nur dass du es weißt, das Klatschen während der Predigt ist bei uns nicht gewünscht. Also nach dem Motto, produzier das nicht, das wollte er mir damit sagen. Okay? Ne? Weil es gab jetzt Prediger, neue Prediger, die haben das produziert, das Klatschen. Hat euch das gefallen? Dann klatscht mal für den Herrn. Und das war noch, ich sagte, das war noch Leiter gewesen. Du. Die haben wirklich mit Liebe, so richtige Väter in Christus. Und der hat gesagt, diesen Trend, den mögen wir nicht. Und da er mich nicht so gut kannte, hat er gesagt, Helmut, lieber Pastor, ne, nur dass du es weißt, ist bei uns nicht gewünscht. Das Dumme war, dass während meiner Predigt geklatscht wurde. Aber nicht, weil ich gesagt habe, klatsch mal bitte, sondern die haben trotzdem gesagt, egal. So. Ja. So, aber ich merke auf einmal, boah, wie war das denn? Wie war das denn, ey? Wir predigen, wir beten bis zu unserer Predigt und gehen vom Gebetsraum vorne zum Podest. Habe ich in Deutschland noch nie so erlebt. Du? Ich nicht. Von John Hyde heißt es, dass er dem Gebet als Vorbereitung, für das, was Gott ihm auftrug, immer den wichtigsten Platz einräumte. John Hyde, für ihn war das Gebet immer das wichtigste Ding gewesen. Es heißt, er habe es nie versäumt. Und hier, Mario, schlage ich eine Brücke zu dir. Er habe es nie versäumt, seine Predigten sorgfältig vorzubereiten. Da wird Mario drüber sprechen. Seine Predigten sorgfältig, hat John Hyde nie, das war für ihn, die müssen auch sorgfältig vorbereitet sein. Aber noch sorgfältiger und hingegebener bereitete er sich selbst im Gebet darauf vor. Amen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Was heißt das? Ich bin doch kein Vollzeitbeter. Ja, aber dann prüf doch mal vor Gott. Erstmal würde ich sagen, lass uns Buße tun vor Gott. Einfach sagen, Herr, vergib mir, wo ich diese ganze Wort-Gottes-Vermittlung so wenig mit Gebet verbunden habe und gar nicht verstanden habe, dass es hier wirklich eine geistliche Dimension ist, um die es hier geht. Dass ich ein Priester, eine Priesterin Gottes bin und dass es in erster Linie darum geht, dass ich Gemeinschaft mit dir habe und dich kennenlerne und dass ich dich eigentlich vermittle. Nicht Informationen über dich oder von dir, sondern dich selbst will ich vermitteln, dein Wesen. Wenn die Botschaft zu Ende ist, will ich, dass die Zuhörer dich mehr kennengelernt haben. Wer du bist und wie du bist und nicht 3 Prinzipien, die aufgeschrieben haben und wie die Pharisäer versucht haben, das umzusetzen, sondern die haben eine Begegnung mit dir in meiner Botschaft gehabt. Die sind hungrig danach geworden, nicht mich wieder zu hören, sondern ins Gebet zu gehen und die Bibel zu lesen. Prüf doch mal einfach, wie ist da so deine Relation zum Gebet? Vielleicht du als Hausfrau zu Hause einfach mit Küche und mit allem so beschäftigt und fragst dich, boah, wie mache ich das denn? Ja, bete vielleicht, während du den Kopftuch rumrührst oder während das Essen im Ofen warm wird oder während du Staub saugst oder der Staubroboter durchs Haus fährt und du ihm zuguckst. Bete. Guck doch mal, wie du viel mehr ins Gebet gehen kannst und an deine Kinder vielleicht auch denkst oder am Sonntag dann, weißt du ja, du bist dran mit der Kinderstunde dann. Und dann betest du, während du da am Machen bist, betest du schon mal für diese Kinder und Herr und genau und putzt vielleicht im Bad, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir können viel mehr beten, als wir denken. Wir können viel mehr beten, als wir denken, ihr Lieben. Es ist viel mehr Zeit zum Gebet da, als wir denken. Ihr lieben Männer, wenn wir uns ins Auto setzen, ich habe es mir völlig abgewöhnt, mir während der Autofahrt irgendwas anzuhören. Es muss eine gute Predigt sein. Es darf auch mal, die gesprochene Bibel sein. Ne? So, dass ich mir dann ne, kapitelweise mir die Bibel anhöre und solche Sachen. Aber so ins Auto setzen und immer so gleich auf, wie sagt man, Beschallung, ja, so irgendwas muss laufen. Ne? Ist vorbei bei mir, ist vorbei. Ich ziehe es vor, in aller Ruhe Auto zu fahren. Und dann vielleicht eher zu beten, Gott zu preisen und die Natur zu beobachten, ihr Lieben. Aber irgendwie zur Ruhe kommen und die Zeit vielleicht effektiver zu nutzen, als mich einfach beschallen zu lassen. Auch in deinem Job bete. Bete, dass das Wenige, was du vielleicht sagst oder tust, dass Gott es gebraucht. Ich weiß nicht, meine Ausbildung, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und dann, ich habe gerade vor kurzem die liebe Schwester wieder getroffen, Monika. Und die hat sich bekehrt in meiner Zeit, in meiner Ausbildung. Ich habe da, sagt sie, du hast da in diesem Essensraum gesessen, hast da so ein dickes Buch da aufgeschlagen. Ich bin zu dir gekommen und habe gesagt, was liest denn du denn da? Und da hast du gesagt, die Bibel. Das ist die Gebrauchsanweisung von Gott für uns Menschen. Echt, habe ich das gesagt? Ja, das hast du gesagt. Und dann habe ich dich gefragt. Und dann hast du mir erklärt. Und dann hast du mir das Evangelium erzählt. Und kurze Zeit später habe ich mich bekehrt. Und ich so, Hammer. Und ich weiß, dass ich damals für meine Mitarbeiter echt gebetet habe und habe gesagt, Herr, in aller Schwachheit, ich weiß doch gar nicht, wie ich evangelisiere, aber das hat gereicht. Und Gott hat gemacht, dass sie sich bekehrt hat. Und die folgt heute noch Jesus nach und die brennt richtig. Oder du, wenn du im Vollzeitdienst stehst, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt noch, wenn du im Vollzeitdienst stehst, und das ist ein Gebet, was ich persönlich habe, ich habe in Chile wenige kennengelernt, Pastoren, die so richtig im Vollzeitdienst stehen und auch wirklich dafür bezahlt werden. Wenn ich jetzt an unsere Gemeinde oder Pfingstgemeinde hier in Deutschland denke, dann habe ich den Eindruck, dass jedes Jahr gefühlt ein paar hundert mehr im Vollzeitdienst stehen und dafür bezahlt werden. Jetzt bin ich mir aber relativ unsicher, um es vorsichtig auszudrücken, ob das jetzt das ist, was alle gehofft haben, nämlich, dass sie jetzt so richtig Zeit zum Gebet haben. Und dass wir jetzt so richtig ganz viele Pastoren haben, weil die werden ja jetzt richtig dafür bezahlt, die kriegen richtig Geld dafür. Und ich weiß, teilweise werden die gar nicht schlecht bezahlt. Und die kriegen jetzt richtig Geld dafür. Und die können jetzt eigentlich zu Hause stundenlang beten und müssen sich keine Sorgen darum machen, ob das Geld am Ende des Monats noch reicht. Und ich frage mich, ist dieser Geist unter diesen Pastoren da? Sind das alles jetzt Beter? Wenn die in den vollzeitigen Dienst gehen, ich weiß nicht, wo sie ihre Bibelschule gemacht haben, aber haben die gelehrt bekommen, dass ihr eigentlicher Auftrag vor Gott ist und nicht vor Menschen. Und ich ahne, viele haben es nicht mitbekommen. Und tun, was sie können jetzt, damit ihre Gemeinde wächst und größer wird. Und beten nicht. Und ihr Lieben, das ist nicht Gottes Wille. So kommt keine Erweckung, so kommen keine Durchbrüche, so wird der Heilige Geist hier in Deutschland nicht ausgießen. Wir bauen dann auf etwas anderes. Und dann nur noch kleine Punkte, ihr Lieben. Der Prediger betet übrigens auch während der Predigt. Lieben, während ich hier vorne rede, die ganze Zeit bin ich nur am Beten für euch. Ihr merkt das vielleicht nicht, aber ich mache das. Ich rede und bete gleichzeitig. Ich gucke in eure Gesichter und bete für euch. Besonders für die, die einschlafen. Habe ich noch keinen gesehen, aber ich sage, So, ich bete für euch. Das kann man. Man kann predigen und gleichzeitig beten. Und ich frage mich, Herr, noch irgendwas Besonderes, was ich sagen soll? Ist da vielleicht ein prophetisches Wort für jemanden, der hier ist? Merkt ihr was? Ich kann beten, ich kann predigen und gleichzeitig geistlich sensibel sein, weil ich für euch am Beten bin. Das geht. Und der Prediger, ihr Lieben, er betet übrigens auch nach der Botschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr lieben Prediger. Für mich sind manchmal die gefährlichsten Zeiten nicht die, wo ich mich vorbereite. Auch nicht die, wenn ich predige, während ich predige, sondern nach der Predigt. Wenn es dann erfolgreich war, wenn es gut war, wenn Lob gekommen ist, wenn der Geist gewirkt hat und man hat sich so lang darauf vorbereitet, man hat stundenlang gebetet vorher, man hat da stundenlang Sachen ausgearbeitet, rausgesucht und so weiter. Und das Ding ist durch, das Kind ist geboren, es war erfolgreich, dann kommt man nach Hause und sagt, boah, ich glaube, jetzt kann ich mir mal einen guten Film gönnen. Jetzt kann ich mir mal was gönnen. Man macht dann irgendwas, einfach so, um ein bisschen zu entspannen, ihr Leben. Ich sage euch, ich muss das noch viel mehr lernen, aber ich bin dabei, das auch noch zu lernen, dass gerade nach den Botschaften ich gerne im Gebet sein möchte, um das nochmal zu verarbeiten, um Gott nochmal ganz bewusst die Ehre zu geben, um nochmal für alle zu beten, zu segnen, das geistlich abzuschließen nochmal, ist was offen geblieben. Wie Hartwig auch schon sagte, muss ich da vielleicht irgendwas bekennen, weil ich da gelogen habe. Und das einfach nochmal im Gebet nochmal so durcharbeiten und dann wirklich sagen, so Herr, danke einfach dafür jetzt, das schließe ich jetzt einfach im Geist erstmal ab. Und ab jetzt bin ich total wachsam und ich will in keine Falle des Teufels jetzt fallen und irgendeinen Blödsinn machen. Ich möchte im Geist bleiben. Ich möchte auf der Welle bleiben und nicht abtauchen jetzt. Und mich dann bei der nächsten Predigt wieder hocharbeiten. Amen. Amen. Den nächsten Punkt, ihr Lieben, würde ich jetzt einfach mal tatsächlich weglassen, auch wenn er sehr wichtig ist. Aber ich will es nur anreißen in dem Sinne, ihr Lieben, das Gebet des Predigers ist auch wichtig in Bezug auf sein eigenes Leben. Aber ich denke, da habe ich schon ein paar Punkte genannt im Sinne von, es geht ja nicht nur darum, dass du betest für die Botschaft, dass du betest für die Zuhörer und alles, was ich gesagt habe, was dazugehört. Eigentlich ist ja dein Leben die Botschaft. Dein Leben ist ja eigentlich die Botschaft. Was ich euch während dieser Predigt übertrage, ihr Lieben, ist ja nicht nur einfach eine Botschaft. Ich übertrage euch auch das geistliche Leben von mir. Das heißt, wenn ich hier vorne stehe und ich würde so voll in Pornografie drin sitzen, aber so richtig satt, so nachher predige ich jetzt wieder nach dem Motto, oh, hoffentlich kann ich bald aufhören, weil ich muss wieder die nächste Sachen angucken oder sowas. Ihr Lieben, wenn ich in sowas drinne wäre, wenn ich Leiter bin, wenn ich Prediger bin, und das ist wirklich bei mir so, ich werde beherrscht von Sünde, ihr Lieben. Ob ich es will oder nicht, ihr Lieben, das transferiert sich, ihr Lieben. Das transferiert sich. Und deshalb lasse ich mir auch nicht von irgendjemandem die Hände auflegen. Ich bin vorsichtig, ihr Lieben. Ich prüfe das im Geist. Es kann ein netter Prediger sein, das kann ein netter Mann sein. Und trotzdem, plötzlich spüre ich, nein, lass dir nicht die Hände auflegen. Okay, dann nicht. Vielleicht ist da irgendwas im Geist, ihr Lieben. Und eine Botschaft predigen, ihr Lieben. Denk mal nicht, dass es nur darauf ankommt, dass du gut predigst. Dein Leben ist die eigentliche Botschaft, ihr Lieben. Weil nach der Botschaft kann es sein, dass du mich irgendwo siehst, mich beobachtest, ich dich überhole, bei Rot über die Ampel fahre und du siehst und sagst, war das nicht der Helmut, der gepredigt hat? Merkst du was? Und dann ist vielleicht meine Predigt bei dir ganz weg auf einmal. Du wirst nichts mehr von meiner Botschaft wissen. Also so einen Mann kann ich nicht glauben. Versteht ihr? Mein Leben ist eine Botschaft. Meine Ehe ist eine Botschaft. Und wie soll ich das denn alles machen ohne Gebet? Das braucht Gebet. Und deshalb, ihr Lieben, auch der Prediger muss beten für sein eigenes Leben, für sich selbst. Und denkt mal nicht, ihr Lieben, dass der rebellische Jona für uns als Vorbild gilt. So nach dem Motto, oh, das war ja auch ein übler Kerl gewesen. Voll rebellisch gegen Gottes Willen. Was war das für ein Typ? Der hat gesagt, schmeiß mir ins Wasser, dann ertrinke ich halt. Aber ich gehe nicht nach Ninive. Und trotzdem schmeißt er da so einen Satz raus in Ninive. In 40 Tagen wird die Stadt zerstört! Was? In 40 Tagen zerstört! Und Gott gebraucht die Botschaft und die ganze Stadt bekehrt sich. Denkt man nicht, dass das unser Vorbild wäre. Unser Vorbild ist Jesus. Amen? Nicht der Jonah. Ja. So, von daher, ihr Lieben, lasst uns einfach verstehen, der Prediger, er ist ein Priester des lebendigen Gottes. Er liebt Gott und er dient ihm im Gebet. Das ist das Vorrangige und Wichtigste. Und wenn du merkst, dass du bei dem keine Zeit mehr zum Predigen hast, dann teile es rechtzeitig deinem Gemeindeleiter mit. Wenn du ihm sagst, du weißt du was, ich möchte jetzt viel mehr Zeit im Gebet verbringen, nehmt mich mal einen Monat aus dem Predigtdienst raus. Ich glaube, ich will jetzt einfach mal bewusst nicht predigen. Ich möchte jetzt einfach mal richtig Zeit investieren für Gott selbst. Die Gemeinde muss wieder lernen, für den Prediger zu beten. Der Prediger, er soll wieder um Gebet bitten, das darfst du vor jeder Botschaft machen. Das dürft ihr Teenie-Leiter oder Kindergruppenleiter oder Hauszellenleiter auch immer wieder machen. Ihr dürft sagen, ihr Lieben, ich werde euch jetzt ein Thema geben, was ich im Geiste von Gott bekommen habe. Und ich bitte euch, während ich euch das Thema gebe, betet für mich. Wie werden das? Der Prediger, er predigt betend. Der Prediger betet auch nach der Predigt. Und der Prediger betet auch für sich selbst. Der Prediger und Gebet ist nicht trennbar. Es ist eine Einheit. Vater, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du uns als deine Priester auserwählt hast. Und wir wollen einfach nur sagen, Herr, das haben wir nicht verdient. Keiner von uns kann sich irgendwie rühmen. Wir anerkennen das, wir glauben das auch, wir sind überzeugt, dass du uns wirklich als deine Priester und Priesterinnen auserwählt hast. Und wir möchten da auch wirklich Buße tun, wo wir nicht verstanden haben, dass es in diesem Dienst in erster Linie um dich selbst geht. Nicht darum, dass wir etwas tun nach außen, sondern dass wir dich suchen, dass wir vor dir sind, dass wir dich kennenlernen. Und ich bete Gott, dass alle, die wir hier sind, die wir auf die eine Art und Weise das Wort Gottes weitergeben, Herr, dass wir durch deinen Heiligen Geist immer mehr ins Gebet getrieben werden, dass es von Gebet begleitet wird, dass wir um Gebet bitten. Herr, dass das Gebet uns transformiert und verändert, dass das Gebet uns feurig macht, uns leidenschaftlich macht, uns fokussiert macht und dass bei allem, wie wir auch bestimmt unsere Predigten auch verbessern können und auch wirklich ordentlicher und organisierter sein können, Herr, doch wir merken, das Höchste über allem ist doch, dass deine Gegenwart da ist, dass du da bist, Gott. Weil was nützt sonst alle Vorbereitungen und Ausarbeitungen, wenn du gar nicht da bist, Gott? Danke einfach für das Geschenk des Geistes und Heiliger Geist. Ich will das. Ich möchte noch viel mehr von dir geleitet sein. Und die Botschaften sollen mehr begleitet sein von mitfolgenden Zeichen und Wundern und gepredigt werden in Erweisung des Geistes und Kraft von Menschen, die zerbrochen sind, von Menschen, die dich kennen, von Menschen, denen es um dich geht und nicht um sich oder um ihre Gemeinde, ihren Ruf oder irgendwas anderes. Wir beten dich an in Jesu Namen. Segne alle Prediger, alle. Und mach, dass wir Beter werden. In Jesu Namen. Amen. Lass mich noch einen Satz sagen. Den habe ich im Geist gespürt und das meine ich auch wirklich ernst. Ich möchte für mich persönlich, und ich glaube, ich spreche im Namen von vielen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich denke, wir verstehen prophetisch, was damit gemeint ist. Ich möchte ernsthaft die junge Generation, die hier unter uns sind, um Vergebung bitten. Und meine Sünde bekennen, dass ich, und ich spreche gar nicht für die anderen, aber dass ich eigentlich euch nicht wirklich gelehrt habe, wie wichtig das Gebet ist. Dass ich es verpasst habe, der nächsten Generation mitzuteilen, dass es ohne Gebet nicht geht. Und dass Gott Anbeter sucht, die ihn anbeten in Geist und in Wahrheit. Und nicht am Sonntag mit ein paar Musikinstrumenten und netten Liedern, sondern die wirklich im Geist und in Wahrheit ihn das die ganze Woche durch anbeten. Wir haben euch nicht vermittelt, wie wichtig das Gebet wirklich ist. Wir haben euch vermittelt, strengt euch an, bemüht euch, haltet die und die Regeln, macht das und das. Und Gemeindebau und noch mehr Gemeinden und Gemeindegründung. Und wir haben euch so viel gesagt, dass ihr tun sollt. Und so viel haben wir vielleicht vorgemacht auch und ihr habt uns nachgeahmt. Aber ihr habt den Geist des Gebetes nicht in uns gesehen. Und ich tue Buße darüber und bitte vergebt uns. Aber ich mache euch, junge Generation, aber auch in diesem Moment, ich mache euch aber auch verantwortlich. Es ist keine Ausrede zu sagen, naja, wir haben das nicht in die Wiege mitbekommen. Wir sind halt Kinder unserer Generation. Das ist eine Lüge. Das wäre ein Fluch. Vergib uns und fang du jetzt an, ein Beter zu sein und Gott wirklich zu suchen. Und lehre deine Generation die Wichtigkeit des Gebetes. Und der Herr schenke es, dass wir viele haben, die auch reingerufen werden ins Gebet. Und der Herr wird es belohnen.